Es lohnt sich, das Leben in die Finger zu nehmen. Oder? Es ist ein bisschen philosophisch, aber man hat nur eins. Und so schwierig, wie so eine Trennung tönt, das Leben geht weiter. Und es geht auch nach einer Scheidung weiter. Und vielleicht eben, finanziell muss ich sagen, ist es manchmal eine Herausforderung. Und vielleicht auch mit den Kindern. Aber wenn man sich irgendwo ein bisschen treu bleibt und auch probiert, vernünftig zu denken, dann ist es nachher ganz sicher viel besser als in einer unglücklichen Beziehung.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weisst
du? Der Entscheid für eine Trennung oder eine Scheidung erfordert Mut. Und der Prozess braucht Energie. Umso wichtiger, dass man sich gut vorbereitet fühlt. Da wollen wir euch Unterstützung bieten. Die Rechtsanwältin Marlene Bernardi erzählt, auf was man achten muss, wie eine Trennung oder eine Scheidung abläuft und welche Modelle für Sorgerecht möglich sind. Mit ihrer Hilfe haben wir auch eine Checkliste erstellt mit allen wichtigen Infos. Die könnt ihr abladen auf www.anyworkingmom.com. Der exakte Link ist auch noch in den Shownotes. Und jetzt zu meinem Gespräch mit der Marlene.
Marlene, wenn ich mir überlege, mich zu trennen, was würdest du mir raten?
Ja, am besten informierst du dich mal so gut, wie es irgendwie geht. Also ich weiss, ich meine, wir reden zuerst wahrscheinlich mit den Freundinnen oder mit den Kollegen, die sich vielleicht schon getrennt haben oder die sich die gleichen Gedanken gemacht haben. Dass man einmal überhaupt sich traut zu überlegen, ich trenne mich oder ich werde mich scheiden lassen. Oder? Aber zum Anfang, ich als Jurist oder als Rechtsanwältin würde mich probieren, so gut wie möglich zu informieren bei Leuten, die auch wirklich daraus kommen. Also die echt Grundlagenwissen haben, das kann eben ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin sein. Es gibt in vielen Kantonen oder fast allen, glaube ich, so unentgeltliche Rechtsberatungsstunden von den Anwaltsverbänden. Bei den Gerichten darf man zum Beispiel auch anrufen und einfach mal fragen, ich werde mich scheiden lassen oder trennen, was soll ich machen? Oder Sozialberatungsstellen von den Kantonen, die haben meistens auch noch einen Haufen Informationen, wenn man sich trennen lässt oder scheiden.
Also eher offizielle Orte, wo man sich daran anwendet und jetzt nicht im Freundeskreis mal umfragen, du, wie ist das bei euch so?
Ja, also das Scheidungsrecht ist halt so ausgelegt, dass wirklich jeder Fall separat beraten und beurteilt wird. Und wenn man nicht gerade genau den gleichen Lohn hat auf beiden Seiten und im gleichen Kanton wohnt und gleich viele Kinder hat, die noch gleich alt sind, wird es sehr schwierig, dass es dann genau gleich rauskommt wie bei der Kollegin. Weil es ist so vom Einzelfall abhängig. Also ich habe noch nie zwei gleiche Resultate gehabt in zwei Scheidungen oder zwei Trennungen. Und ich habe schon relativ viele Scheidungen und Trennungen gesehen in den letzten 10 Jahren.
Also das heisst, man kann vielleicht fragen, also sich den Mut holen, dass zu vollziehen, wenn man wirklich findet, doch, ich brauche das, aber vielleicht auch nicht, eben wenn man dann die Horrorgeschichten hört oder so, sich nicht zu fest davon beeinflussen lassen.
Ja, also ich würde probieren, mich möglichst bei Leuten zu informieren, die eine positive Erfahrung gemacht haben mit der Scheidung und vielleicht nicht gerade die Freundin, die völlig am Boden zerstört ist und wo ein erbitterter Kampf um Kind läuft. Ich würde mich wirklich offiziell informieren und nicht im Freundeskreis. Weil der Freundeskreis ist gut zum Unterstützen, den braucht man, um überhaupt den Schritt zu nehmen. Ganz allein ist es manchmal schon ein schwieriger Schritt. Oder? Es ist, man verlässt eigentlich alles oder so die bequeme Zone mit einer Trennung oder mit einer Scheidung.
Kommen die Leute dann zu dir, wenn sie noch so ein bisschen unsicher sind oder wenn sie schon ganz sicher sind?
Ich habe beides. Also im Rahmen von der unentgeltlichen Rechtspflege, die der Anwaltsverband anbietet, tut so jeder Anwalt vom Verband einmal im Jahr eine halbe Stunde, kannst dich informieren bei ihnen. Dort habe ich viele Leute, die sich das so überlegen und mal fragen, ja, was betrifft es denn und was würde das denn heissen für mich? Und im Arbeitsalltag habe ich halt viele Leute, die anrufen und sagen, sie, wir trennen uns, was müssen wir jetzt machen? Und dann kommen eben alle die rechtlichen Infos, dann, die wir jetzt, glaube ich, heute ein bisschen zusammentragen wollen. Was beinhaltet eine Trennung oder eine Scheidung? Und was ist eigentlich der Unterschied? Mhm. Weil das sind, ja, das ist eine Frage, die ich viel höre. Oder? Man redet von einer Trennung. Und wenn ist eine Trennung dann eine Entscheidung? Und das ist im Gesetz geregelt. Ich sage, es gibt so zwei grundsätzliche Unterscheidungen bei einer Trennung. Ist man verheiratet oder ist man es nicht? Weil auch ein Paar, das nicht verheiratet ist, ist von einer Trennung betroffen unter Umständen. Aber dort gelten ganz eigene Regeln.
Wenn man nicht verheiratet ist.
Genau. Also dort sind wir in einem Bereich, der in der Schweiz noch sehr rudimentär geregelt ist. Dann sind wir nämlich im Gesellschaftsrecht, im UR, also im Obligationenrecht. Eine Partnerschaft, die nicht verheiratet ist, ist nach Artikel 530 fortfolgende im UR geregelt als einfache Gesellschaft.
Okay.
Also du bist mehr eine Firma als eine Familie.
Ja.
Die Regeln sind sehr rudimentär. Also es ist wie wenn zwei Leute zusammenarbeiten ohne Vertrag, dann sind sie auch eine einfache Gesellschaft. Und dann geht es eigentlich bei einer Trennung darum, wer hat was gekauft in der Beziehung, wer muss was zurückbekommen und wenn man nicht kann belegen kann, wer was gezahlt hat, dann ist es einfach halb-halb.
Okay.
Also quasi, wenn man das Mobiliar muss aufteilen und nicht mehr weiss, wer was gekauft hat, dann muss man es entweder in der Mitte oben anzusagen, so klassisch wie im Film, oder man teilt auf und tut rechnen und tut noch irgendwie einen Wert annehmen und dann halbieren.
Okay. Also es ist ein bisschen komplizierter, findest du, als wenn man verheiratet ist?
Nein. Es ist einfach nicht so geregelt. Mhm. Also es gibt nicht irgendwelche Trennungen und Scheidungen, wenn man verheiratet ist. Da ist ganz viel Rechtsprechung dazu. Da ist Lehrbücher, da ist ganz viele Grundlagen, die du anwenden kannst. Bei einer Trennung von einem nicht verheirateten Paar ist es einfach so ein bisschen sick. Also es geht um Geld. Und was dort sind so ein bisschen eine grosse Schwierigkeit ist, wenn man zusammen eine Wohnung gemietet hat und der Partner oder die Partnerin verschwindet quasi und sagt, nach mir die Sintflut, ich gehe jetzt, und sich dann weigert, die Kündigung von der Wohnung zu unterschreiben. Wenn man gemeinsam gemietet hat, bleibt man dann quasi solidarisch haftend auf dieser Wohnung sitzen. Und dass man dann die kann künden kann, ist eine schwierige Geschichte. Weil wenn man sie miteinander mietet, muss man sie auch miteinander künden. Und das braucht manchmal wie die Kulanz vom Vermieter, dass er halt dann die Kündigung gleich akzeptiert, auch wenn es nur einer von beiden unterschreibt. Und sonst muss man fast gerichtlich vorgehen, um die Kündigung irgendwie durchzubringen. Oder? Und dann vor allem muss man vom Ex das Geld zurückholen für die halbe Miete. Oder? Also das ist ein bisschen unschön,
sage ich jetzt mal. Der Fall, den man nicht will, eigentlich haben in einer Trennung.
Nein, es ist ein bisschen doof. Und dann, was aber neu gut ist bei einer Trennung von nicht verheirateten Paaren, ist, wenn sie gemeinsame Kinder haben. Das hat zum Glück 2017 geändert. Früher war es so, wenn man nicht verheiratet war, hat man vom Vater der gemeinsamen Kind für sich selber keinen Unterhalt bekommen.
Okay, also, ja.
Hat nur fürs Kind einen Unterhalt bekommen. Meistens hat das noch damals die Vormundschaftsbehörde bestimmt. Und heute ist das CESB, wo am Anfang, wenn die Kinder auf die Welt kommen, wenn man nicht verheiratet ist, kommt CESB schauen, was mit diesen Kindern ist, weil die sind ja nicht verheiratet, die Eltern, oder? Wir sind moderne Schweizer.
Ja. Haltlose Zustände.
Ja, genau. Da gibt es einen Unterhaltsvertrag, oder, dass man festlegt, was denn der nicht verheiratete Vater für die Kinder so müsste zahlen oder beitragen. Und der Vertrag, der wird dann bei einer Trennung häufig so zur Unterhaltsgrundlage. Und dann hat man aber für die Mutter von diesen Kindern, die ja unter Umständen zu relativ kleinen Kindern müssen schauen musste, hat man keinen Unterhalt bekommen. Und jetzt, seit 2017, kommen die nicht verheirateten Mütter eben auch einen sogenannten Betreuungsunterhalt gesprochen über. wo sie das Einkommensdefizit können abdecken, wenn sie wegen der Betreuung nicht voll arbeiten können. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung im Kinderunterhaltsrecht.
Weil sie schon leiden, die einfach müssen sofort arbeiten, um irgendwie durchzukommen.
Genau. Also du bist quasi, wenn der Partner oder die Partnerin gegangen ist, bist du da gesessen mit einem Kind oder mit mehreren Kindern. Und der Partner hat einfach können sagen, danke, tschüss. Da hast du für die Kinder noch so ein bisschen Bargeld quasi für den alltäglichen Lebensbedarf. Aber das sind meistens sind das kleine Beträge gewesen, oder? Vielleicht 700, 800 Franken im Monat pro Kind. Mhm. Und mit dem kommst du nicht weit. Ja. Das ist brutal. Und heute ist das ein bisschen anders zum Glück. Also, da haben wir recht Freude gehabt an dieser neuen Entwicklung.
Und das ist in der ganzen Schweiz so?
Ja, das ist jetzt gesamtschweizerisch. Es ist die Höhe von dem Unterhalt, den man dann bekommt, ist wieder kantonal ein bisschen unterschiedlich.
Es gibt, wäre ja auch schade, wenn nicht.
Ja. Also es gibt nur schon zwei grosse Berechnungsmodelle. Das eine ist das Zürcher Modell. Das ist so eine ganz moderne Berechnungstabelle als Jurist. Und dann gibt es noch die Berner Tabelle, aber ganz eine andere Berechnungsgrundlage haben und es gibt auch ein anderes Resultat.
Okay.
Und zum Beispiel da für uns in der Innerschweiz ist das noch spannend, weil gerade bei mir Obwalden rechnet mit dem Berner Modell und Nidwalden rechnet mit dem Zürcher Modell.
Gut.
Das führt unter Umständen dazu, dass du Ob- und Nidwalden andere Unterhaltszahlungen bekommst.
Ja.
Das sind irgendwie, ich weiß auch nicht, ein paar Kilometer von Sarnen auf Stams, oder? Aber recht nicht anders.
Ja. Ja, vor allem ist es verrückt, dass je nachdem, wo du wohnst, kann sich das massiv auswirken auf deine Trennung und wie es dann nachher dir weiterhin geht.
Ja. Das ist so, ja. Ja. Nein, das wäre eben so ein bisschen die Trennung von nicht verheirateten Paaren. Oder da gibt es einfach eine Trennung. Mhm. Und dann hast du bei den verheirateten Paaren, da kommt halt die Unterscheidung zwischen Trennung und Scheidung. Also dort hast du die Trennung, das ist ein vorübergehender Zustand eigentlich. Also ursprünglich ist die Trennung eine sogenannte Eheschutzmaßnahme, wo man wie sagt, jetzt tun wir mal euch auseinander, wie sagen wir denn, mal den Wohnsitz auseinandernehmen, oder? Und tun dich mal trennen. Und bei der Trennung regelst du dann auch, eben, wer wohnt wo, wer braucht das Mobiliar, wo leben die Kinder hauptsächlich. Also, wenn man möglichst nöch wohnt, dann kann man es so machen, dass die Kinder vielleicht an beiden Orten wohnen können und hin und her pendeln, oder? Das wäre jetzt mein momentan favorisierter neues Modell von der geteilten Obhut. Mhm. Weil das für die Kinder meines Erachtens wirklich gut ist, sofern dass die Eltern können anständig umgehen miteinander. Und dann regelt man auch, eben, wer zahlt wem was, wer lebt von wie viel, wer arbeitet wie viel. Das ist immer so eine vorübergehende Lösung. Es ist dann auch so, dass der Unterhalt für den betreuenden Elternteil oder auch für vielleicht bisher nicht arbeitende Partner oder Partnerinnen, die sich einfach um den Haushalt gekümmert haben, auch ohne Kind, wo man vorübergehend mal festlegt, wie viel Geld kommt er von diesem Ehegatten über, bis er irgendwie auf eigenen Füßen steht wieder. Oder? Das könnte auch, ich meine, wenn man ein Kind schon draus hat und sind beide um die 50, die Ehefrau hat nie geschafft zum Beispiel, und jetzt trennt sie sich und jetzt muss sie irgendwie nach 20 Jahren Kinderbetreuung oder nach 25 Jahren Kinderbetreuung plötzlich wieder arbeiten. Und hat vielleicht aber ja irgendeine Lehre gemacht vor x Jahren und das nie gebraucht. Oder? Und jetzt muss sie wieder wie schauen, was mache ich jetzt? Mhm. Und in der Trennung hast du wie die Zeit auch, also das sind auch von den Gerichten regelmässig die entscheiden, dass sie dann nicht so eine Übergangsfrist festsetzen, bis sich die Frau irgendwie wirtschaftlich ein bisschen situiert hat. Oder der Mann. Es gibt ja auch so umgekehrt.
Mhm. Also weißt du, wenn man würde irgendwie eine Stelle annehmen, wo man sagt, ja, mit der komme ich dann knapp durch. Mhm. Wir haben uns getrennt, aber eben, ich habe lange nicht gearbeitet und jetzt muss ich halt etwas wahnsinnig unter
meinem Niveau.
Ja, unter meinem Niveau nehmen, das ist dann gleich halt.
Ja, das ist eine Gratwanderung. Also es sind auch regelmässig dann die Fragen, oder? Soll ich putzen? Soll ich irgendwie Gestell auffüllen? Und dann muss ich sagen, ja, wenn Sie sich das vorstellen können, auch die nächsten Jahre zu machen, dann ja, wenn sie irgendwie, ich weiß auch nicht, einen Hochschulabschluss hat und ist promovierte, ich weiß nicht, Ärztin oder irgendetwas, ja. Oder, dann muss sie sicher nicht die Stelle auffüllen. Mhm. Also dann hat sie die Zeit, um einen Job zu suchen in dem Bereich, wo sie ausgebildet ist. Aber sie muss die hinteren führen, oder?
Ja.
Also da musst du dran. Da wird auch dann in der Scheidung, das wäre dann die zweite Stufe quasi, wenn dann die Trennung durch ist und man ist sich so ein bisschen einig, die Ehe die wird nicht mehr, das ist vorbei. Und dann kommt man zu der Scheidung. Und man hat die, keine Ahnung, das Jahr oder die zwei verstreichen lassen, ohne Arbeitsbemühungen. Das ist dann vor Gericht wirklich nicht so lässig. Mhm. Dann sagt einem der Richter quasi, ja, jetzt haben sie zwei Jahre Zeit gehabt, jetzt kann ich keine Frist mehr sprechen für ihre Wiedereingliederung beruflich. Jetzt müssen wir halt ein hypothetisches Einkommen annehmen. Also es ist dann, wenn man quasi sagt, ja, du wärst promovierte Ärztin, du hättest jetzt Zeit gehabt, zwei Jahre, du könntest, weiss auch nicht, deine 7'000 Franken im Monat verdienen. Da hat es keinen Platz mehr für Unterhalt.
Oder? Ja, klar. Ja.
Also, ja, das Scheidungsrecht hat sich ein bisschen gewandelt. Also das Trennungsrecht ist das eine, das ist so die vorübergehende Regelung, wenn man noch nicht so recht weiss, ja, ist es jetzt echt noch oder ist es nicht mehr, wenn man einfach mal testen, wie es ist, wenn man nicht mehr zusammen wohnt, ist eine Trennung gut. Und eine Trennung ist auch gut in all diesen Fällen, wo eins von beiden tot unglücklich ist und das andere sagt, ich will sicher nicht trennen, oder? Weil trennen darf man. Das ist etwas, das ist heute zum Glück so.
Also das darf man einseitig entscheiden, dass man das
will. Also man kann jederzeit ausziehen. Was schwierig ist, ist der Partner aus der Wohnung rühren. Mhm. Also das ist in 95% der Fälle sehr schwierig. Oder wenn der Partner sagt, und ich bleibe jetzt da und ich gehe nicht und du gang doch du. Das ist recht schwierig. Also ich habe schon einen Fall gehabt, wo der Ehemann sich effektiv geweigert hat, aus der Wohnung zu gehen und dann Göder geändert hat vom Haus.
Ja.
Also er hat sie einfach vor die Tür gestellt und hat alles geändert am Haus und sie ist nicht mehr reingekommen.
Ja. Sie hat sich trennen eigentlich und er hat
ja, gesagt, ja. Ja, also das ganze lange und komplizierte Geschichte, aber sie hat sich trennen und er hat gesagt, und ich gehe da nicht raus. Und sie ist wirklich nie mehr in diesem Haus gewesen. Also sie ist irgendwie nach einem Streit zu einer Freundin. Und als sie zurückkam, ist das Haus verriegelt gewesen, oder? Und wir haben vor Gericht noch Recht bekommen, dass sie noch ins Haus rein darf, ihre Sachen holen. Und er hat ihr aber die alle einfach vors Haus geknallt.
Ja. Wie im Film.
Wie im Film. Nein, und sie hat mir wirklich sehr leid getan, weil sie ist nicht mehr reingekommen ins Haus.
Ja.
Die haben das aber miteinander gebaut und miteinander gestaltet. Und ja, das ist recht brutal.
Ja.
Und darum so der Zwang, der anderen zum Gehen zu bewegen, der ist recht kompliziert. Also in Fällen, wo das Kind herum hat, ist es eigentlich meistens so, dass der bei dem Kind bleibt, auch in der gemeinsamen Wohnung darf bleiben.
Ja.
Grundsätzlich, oder? Aber es gibt Partner oder Partnerinnen, die sagen einfach, ich gehe da nicht raus.
Mhm.
Und in diesem Fall muss man halt wirklich auch Kind nehmen und sich eine neue Wohnung suchen mit dem Kind. Aber vor Gericht kommt man eigentlich mit dem Kind dann gleich recht über, dass man dürfte in der Wohnung bleiben.
Ja.
Aber ich meine, wenn du mit dem Kind zusammen musst, quasi den Vater oder die Mutter polizeilich rausstellen. Ob das für das Kind besser ist, als einfach sagen, komm mit den Kindern, wir gehen uns jetzt eine neue Wohnung suchen. Mhm. Ja, das muss ich dann auch mit den Parteien überlassen.
Und das Ziel wäre irgendwie möglichst nicht mega viel Geschirr verschlagen, dass man nachher miteinander sich gut einigen kann.
Ja, genau. Also dann finde ich dann halt, ja, suchen Sie sich eine Wohnung, oder? Aber das ist gerade für Wohnungen, wenn du 4,5, 5,5 Zimmerwohnungen brauchst mit mehreren Kindern, oder? Das ist dann schon so eine Herausforderung. Auch finanziell, oder? Weil auch bei einer Trennung, also ich sage, Trennung oder Scheidung ist ja ein finanziell wahnsinnig grosser Einschritt ins Familienbudget.
Mhm.
Weil gerade die Wohnung meistens der teuerste Posten ist in einem Familienbudget, außer du hast ein Eigenheim, oder? Dann hast du vielleicht günstige Hypothese, wo hilft, dass das Familienbudget ein bisschen schon ist. Aber einer von beiden wird in den meisten Fällen müssen in eine Mietwohnung ziehen. Mhm. Ausser es hat zwei Wohnungen um.
Ja, das ist dann der grosse Luxus.
Die luxuriösen und die luxuriösen Verhältnisse hast du ja manchmal auch. Aber wenn eins von beiden muss in eine Mietwohnung zügeln, dann hast du einen riesen Budgetposten. Dann musst du mindestens um die 2'000 Franken rechnen. Mhm. Fast, also in den Deutschschweizer Kantonen auf jeden Fall. Ich glaube, auch in Zürich sind die Mieten hoch genug.
Ja.
In der Westschweiz hast du noch Wohnungen für 700-800 Franken, aber das, wenn eines von beiden von hier in die Westschweiz zügelt, ist auch nicht so praktisch, habe ich auch schon gehabt.
Ja.
Besuchswochenende von den Kindern sind dann jeweils mit 2x400 Kilometer Autofahren verbunden.
Ja. Ja, plus es ist natürlich, du kannst ja je nachdem nicht eine Einzimmerwohnung nehmen.
Nein.
Das ist, also, dann hast, kannst du die Kinder also, nicht auf Besuch nehmen und das ist ja...
Genau, also das ist dann auch, aber wenn beide eine neue Wohnung haben müssen, ist es mega schwierig, weil mindestens eine Dreizimmerwohnung brauchst, egal wie viele Kinder du hast. Oder? Ja. Damit irgendwie Kinder auch an beiden Orten wohl sind. Mhm. Also aber dort spielt es nicht so eine Rolle, ob es jetzt eine Trennung oder eine Scheidung ist. Mhm. Bei der Scheidung ist es einfach die definitive Lösung, oder?
Und bei der Scheidung gibt es wie klarere Regeln. Die eine Person verdient so und so viel, die andere so und so viel. Wie macht man das mit Unterhalt und Kindergeld etc.?
Ja, also die Regeln gibt es auch bei der Trennung, aber die sind halt ein bisschen weicher, weil das wie ein vorübergehender Zustand ist und auch so die Möglichkeit bietet, um sich neu orientieren oder einfach neu organisieren. Mhm. Und wenn man sich aber dann nach der Trennungszeit sicher ist, dass es nicht mehr ist, dann kann man eigentlich den nächsten Schritt machen und die Scheidung regeln. Mhm. Was ist bei der Trennung noch, dass man auch dort kann quasi gerichtlich trennen oder sich einfach bilateral trennen, das ist vielleicht noch wichtig.
Okay.
Also man kann bei einer Trennung auch grundsätzlich ich sage mal, den Rat holen von einem Profi, sei das eine Beratungsstelle, eben ein Sozialamt oder bei einer Rechtsberatung oder bei einem Anwalt, da kann man so eine Trennungsvereinbarung aufsetzen und das gilt grundsätzlich auch. Also man kann sich einfach eben, wer ist wo und wer zahlt wie viel und so weiter. Dort hat es ein bisschen den Haken, wenn dann einer von beiden, also vor allem der, der Unterhalt zahlen müsste, nicht zahlt, ist das nicht so ein starkes Mittel, die Trennungsvereinbarung, um das Geld einzutreiben.
Ja.
Wenn man eine gerichtlich geregelte Trennung hat, dann hat man am Schluss, auch wenn man sich vor Gericht dann einigt oder, und vielleicht einfach die vereinbarte Trennungsregeln beim Gericht genehmigen lässt, dann hat man am Schluss ein Urteil, ein sogenanntes Eheschutzurteil, wo man einen Rechtsöffnungstitel hat, einen definitiven, sagen wir dem, wo man im Notfall, wenn dieser nicht zahlt, kann man die Unterhaltsbeiträge entweder bevorschussen von der Alimentenbevorschussungsstelle vom Kanton oder man kann es auch über das Betreibungsrecht einfacher eintreiben.
Ja.
Weil man hat einen definitiven Rechtsöffnungstitel. Und das hat man halt bei einer bilateralen Trennung nicht. Aber wenn beide vernünftig denken und man ist sich irgendwie einig, funktioniert das genauso gut wie eine gerichtliche Trennung. Mhm. Also es braucht es eigentlich nur in den Fällen, wo man ein bisschen Angst hat, dass es irgendwie einen Streit gibt. Ja. Dass man es gerichtlich regelt.
Ja.
Genau, und wenn man dann aber mit der Trennung quasi am Ende angekommen ist und sagt, so, jetzt ist gut, wir lassen uns scheiden, dann hat man drei Varianten grundsätzlich. Also man kann, wenn man sich einig ist, eine sogenannte Scheidungskonvention aufsetzen mit einer umfassenden Einigung über die Scheidungsfolgen.
Mhm.
Das ist wirklich, wenn man alles korrekt. Wenn man den Kinderunterhalt festlegen kann, wenn man den Ehegattenunterhalt festlegen kann, wenn man weiss, wie man Kind betreut, einigermaßen bilateral, oder wenn man sich einig ist über das, dann muss man sich noch einig sein über das Güterrecht. Das ist der grosse Unterschied zur Trennung. Also bei der Trennung spielt die Vermögenswerte von beiden nicht so eine Rolle.
Mhm.
Dort läuft es einfach mal weiter. Auch Errungenschaftsbeteiligung läuft in der Trennung grundsätzlich weiter.
Mhm. Also Errungenschaftsbeteiligung ist, wenn quasi der eine etwas einnimmt oder etwas geschenkt bekommt, also erbt oder irgend so etwas, oder was ist Errungenschaftsbeteiligung?
Die Errungenschaftsbeteiligung ist der eheliche Güterstand. Mhm. Also wenn man heiratet und nie einen Ehevertrag macht, dann lebt man unter dem Güterstand von der Errungenschaftsbeteiligung. Das heisst, alles, was man während der Ehe erwirtschaftet, ist gemeinsames Gut.
Mhm.
Gehört im im Trennungsfall, also im Scheidungsfall, das muss man eben aufpassen, im Scheidungsfall an beiden Ehegatten je zur Hälfte.
Ja.
Also auch wenn man zum Beispiel Schulden abzahlt, aus dem, wo man verdient mit dem Lohn, mhm. ist das auch Errungenschaft, das sind so wie umgekehrte Ersparnisse.
Mhm.
Wenn man Hypotheken abzahlt, oder? Das muss ja. man dann irgendwann auch wieder berücksichtigen, dass man ja dort noch irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Million Hypotheken abzahlt hat und ja. das muss man dann auch irgendwie auszahlen bei der Scheidung.
Mhm.
Und nebst dieser gemeinsamen Errungenschaft, also dem gemeinsam während der Ehe aus dem Lohn Ersparten, hat noch jeder sein Eigengut. Mhm. Und das Eigengut ist das, was du vor der Ehe gehabt hast, also deine Ersparnis, bevor du geheiratet hast, und was du geerbt hast oder gewonnen.
Okay. Ja.
Also alles, was dir während der Ehe unentgeltlich, also ohne dass du etwas dafür da hast, zugekommen ist, das ist dein Eigengut. Also wenn zum Beispiel eins von beiden viel erbt, das muss er also nicht mit dem anderen teilen.
Okay,
spannend. Ja. ja, das ist nur so, mein Mann hat geerbt, wieso komme ich jetzt von dem nicht über?
Mhm.
Ja, das ist Eigengut.
Oder? Also die darauf hoffen, jetzt muss ich nur noch ein bisschen durchheben ja. mit dem Partner, irgendwann erbt er dann und dann kann ich dann endlich gehen, das funktioniert nicht.
Leider nicht, nein. Ja. Also leider, je nachdem für welche Seite, dass man es
ja.
Ja, es gibt auch die, die hoffen, sie erbitten, dass sie jetzt dann gehen können, weil sie einfach durch das ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit gewinnen.
Genau. Und du hast jetzt vorher gesagt, eben während der Trennung läuft das eigentlich einfach weiter. Also was, wenn man zwar getrennt ist und noch weiter Sachen erwirtschaftet, dann läuft das wie?
Ja, das gleich. Läuft weiter. Also das ist auch noch entscheidend in Fällen, wo ich weiß auch nicht, eins von beiden viel mehr verdient, oder? Und das schön kann ansparen in der Trennung, weil er sehr gut zum Geld schaut oder sie und die andere Seite, die rührt das Geld zum Fenster aus, quasi lebt jetzt endlich nach der Trennung das Leben in Saus und Braus. Und dann kommt es nach irgendwie 2, 3, 4 Jahren zur Scheidung und eins von beiden hat dann in diesen 4 Jahren Trennung wahnsinnig viel gespart und das andere hat irgendwie Schulden angehäuft.
Ja.
Es ist dann recht fies.
Ja.
Unter Umständen muss man je nachdem beides teilen, wobei bei den Schulden ist es immer so ein bisschen begrenzt.
Okay.
Also Schulden, die ein Ehegatte nur für sich selber macht, nachweislich, weil er sich einen Maserati kauft in der Trennung und irgendwie plötzlich einen Kleinkredit offen hat von 90'000 Franken, da haftet die Ehefrau nicht mit.
Okay, ja.
Also das ist einmal noch so. Und das ist dann auch beim Unterhalt, das ist dann nachher noch entscheidend. Also wenn er oder sie, es ist immer, ich sage, der häufigste Fall ist, der Mann muss zahlen und die Frau schaut zu den Kindern. Das ist auch heute noch so. Es kann auch umgekehrt sein, aber darum komme ich meistens bei er oder sie so ja. ein bisschen das Gleiche nie. Also wenn er irgendwie ein teures Auto kauft mit einem Kleinkredit und jeden Monat 1'000 oder 2'000 Franken Kreditzins zahlt, wird das beim Berechnen vom Unterhalt nicht berücksichtigt.
Ja.
Das interessiert vor Gericht niemand, ob er noch für seinen Maserati jeden Monat 2'000 Franken Leasinggebühren oder Kreditzinsen zahlt.
Mhm.
Weil der Unterhalt von der Familie geht vor. Ja. Das heisst, wenn er nachher sagt, ja sorry, mein Budget ist kein Platz mehr für Unterhalt, weil ich muss jeden Monat 2'000 Franken Schulden zahlen für mein Fahrzeug, dann sagt der Richter, ja, Pech.
Sind sie sich auch
ja, genau.
Ja, die Panda zu, oder?
Ein Fiat Multipla für die das staunet noch Menge.
Ja.
Also ich hatte auch, die wirklich am Tag vor der Scheidungsverhandlung sind, Kleinkredite unterschreiben.
Wie sie das Gefühl haben, dann sagen sie safe und können sagen, tut mir leid.
Ja. Ich habe kein Geld.
Ja.
Also dort habe ich wirklich den Schluckschuss Scheidungsanwalt wirklich leer und denke, ja, aber das ist jetzt nicht dein Ernst,
ja.
oder? Egal, also ich habe es schon gehabt, dass der eigene Klient gekommen ist und gesagt hat, sie Frau Bernardi, ich habe da noch den Zettel, oder? Ich kann jetzt nicht mehr Unterhalt zahlen. Und dann sitzt es dort und denkt, nein. Würden sie dann sagen, sie haben das nicht dürfen unterschreiben.
Ja.
Weil man darf ja auch nicht Kleinkredit unterschreiben, wenn man Unterhaltsverpflichtungen hat, die quasi das Existenzminimum angreifen.
Ah, oh, okay.
Also du darfst dich ja nicht überschulden. Also das Konsumkreditgesetz ist ja so ausgerichtet eigentlich, dass man sich nicht überschulden darf. Und wenn man natürlich dann auf dem Formular, das man ausfüllt, verschwiegt, dass man Unterhalt zahlen dann hat man eigentlich den Kredit erschlichen.
Okay.
Ja. Also es ist noch heikel.
Ja.
Sitzt gerade wieder an bei dieser Leasinggesellschaft und sagt sie, ich würde das gerne rückgängig machen.
Ja. Ja, das ist, okay, es ist aber auch krass, um quasi zu sagen, wie könnte ich das möglichst machen, damit ich keinen Unterhalt muss zahlen
will. Ja, dort hast du auch, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Okay.
Also dort hast du auch die Fälle, zum Beispiel, wo der, der müsste Unterhalt zahlen, den Job könnte.
Ja.
Oder, und dann, das ist brutal, weil er hat dann keinen Job mehr, aber das Gericht nimmt einfach knallhart den Lohn an von den letzten 2 Jahren im Durchschnitt. Oder, und sagt, das ist das Einkommen, das sie in der Wirtschaft und von dem gehen wir raus und von dem rechnen wir jetzt die Unterhaltszahlungen und wenn sie die nicht zahlen, dann haben sie jetzt einfach Schulden. Oder?
Ja.
Also ich habe schon ganz einen jungen Ehemann auf dieser Seite gehabt, wo wirklich, er war noch keine 25, er ist ins Ausland. Er hat sich wirklich, er hat den Job gekündigt, er ist ins Ausland zu Verwandten gewohnt, nur damit er keinen Unterhalt muss zahlen.
Ja.
3-4 Jahre später ist er dann wieder gekommen, weil er gemerkt hat, ja, im Ausland ist auch nicht alles lässig, oder verdienst vor allem viel weniger. Und er ist noch keine 30 und hat irgendwie 70.000, 80.000 Franken Unterhaltsschulden, weil der Kanton hat es bevorschusst.
Ja.
Und der holt sich jetzt das Geld von ihm. Und gleichzeitig muss er aber immer einen Unterhalt zahlen.
Ja.
Also der lebt jetzt einfach über Jahre am Existenzminimum.
Ja.
Also es ist meistens eine ganz schlechte Idee, sich vor diesen Unterhaltszahlungen zu drücken.
Und also, es ist ja ein Zeichen, dass irgendwie das, also schon ein bisschen schwierig ist, wenn man plötzlich sich will, scheiden und dann sagt, und du kommst jetzt gar nicht mehr über und für Kind will ich auch gar nicht mehr zahlen, dann ist es ein bisschen schwierig.
Ja. Also es ist meistens sehr dramatisch.
Yeah.
Weil dann sind die Verhältnisse wirklich nicht gut. Also ich sage, ein Vater, der sich auch kategorisch weigert, Unterhalt zu zahlen, ist meistens auch nicht wahnsinniger Picht drauf, die Besuchswochenende wirklich wahrzunehmen und sich um seine Kinder zu kümmern. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Vater, der sich um Kind kümmert, sich dann kategorisch weigert, Unterhalt zu zahlen.
Yeah.
Also meistens ist das so die Kombi mit das ist mir jetzt alles egal, du bist gegangen mit den Kindern, jetzt schau selber, oder?
Ja.
Und es ist für die Kinder verheerend.
Ja.
Also es ist, eben, das hinterlässt so Spuren von, meinem Vater hat mich nicht wollen und hat nie zu mir geschaut. Und das hinterlässt recht tiefe Spuren.
Ja. Wie ist denn mit den Kindern in der Scheidung? Also weißt, ist das gut geregelt? Wann wird Sorgerecht zugesprochen und so?
Also das Sorgerecht ist seit 2013, bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Jahreszahl, ist immer gemeinsam.
Mhm.
Also früher, ich sage, in unserer Kindheit ist es noch so gewesen, dass man Sorgerecht immer einem von beiden Elternteilen zugewiesen hat. Meistens der Mutter. Ich glaube, unsere ganze Generation ist von Scheidungskind, die ist bei den Müttern aufgewachsen und hat nur die Mutter Sagen gehabt über Kind.
Mhm.
Und die Väter sind einfach dazu da gewesen, dass sie Unterhalt zahlen. Seit 2013 ist es so, dass eigentlich immer gemeinsames Sorgerecht ist, also von Gesetzes wegen. Und das bringst du auch fast nicht weg. Also das Sorgerecht, beide Elternteile dürfen die Grundsatzentscheid, müssen die Grundsatzentscheid miteinander fällen. Also das dürfen das müssen. Also so für wo, in welche Schule geht das Kind. Einfach so, es sind wirklich wichtige Entscheidungen, wo einfach immer miteinander gefällt werden oder sollten können miteinander gefällt werden.
Mhm.
Alltagsentscheidungen werden über die sogenannte Obhutszuweisung geregelt. Also es ist der Unterschied von dem Sorgerecht, ist das Recht über die grundsätzlichen Verhältnisse vom Kind zu bestimmen und die Obhut ist das Recht oder die Pflicht, sich im Alltag ums Kind zu kümmern.
Mhm.
Also auch so, einfach, eben, was ist das Kind, wo wird es betreut normalerweise? Und dort ist halt auch ein Wandel im Gang. Also es ist im Gesetz nicht geregelt, wie das genau soll aussehen. Mhm. Sondern es ist so mit allgemeinen Formulierungen gehalten, einfach, es muss im Kindeswohl entschieden werden, das Kind hat das Recht, sich mit Vater und Mutter zu treffen und den Kontakt zu pflegen. Also es sind so allgemein gehaltene Bestimmungen und dann gibt es ganz viel Gerichtsentscheid und Rechtspraxis und Bücher dazu, wie das denn aussehen soll.
Mhm.
Und dort hat man halt sagen, von den Anfängen vom Scheidungsrecht bis in den letzten, sagen 7, 8, 9, 10, vielleicht 15 Jahren, hat man immer die Regel gehabt, alle 2 Wochen ein Wochenende beim Vater.
Ja.
Das ist so der klassische, das gerichtsübliche Besuchsrecht, sagt sie. Ja. Ich finde es ein absolutes Unding. Und kämpfen auch ein bisschen dafür, dass man von dem wegkommt.
Also wie das einfach dann, nicht du willst, dass das schon in den Köpfen so drinnen ist, sondern dass die Leute müssen individuelle Lösungen suchen.
Das ist das eine, ja. Also ich motiviere wirklich alle Scheidungsklienten dazu, von dem wegzukommen und probieren, an den Kind, ganz klar an den Kind, mehr Kontakt zum anderen Elternteil zu ermöglichen. Weil ich stelle mir das anhand von meinem 4-jährigen Sohn vor, der sieht jetzt der andere Elternteil nur noch alle 2 Wochen 2 Tage. Das wäre für ihn, das wäre ein Drama, das wäre sein Weltuntergang, oder? Und das ist in allen Scheidungen so. Mhm. Egal, was man das Gefühl hat, was der Vater oder die Mutter von dem Kind für einen schlechten Mensch ist. Mhm. Für das Kind bleibt es der Vater oder die Mutter, der ein Teil des Lebens war, bis zu dem Zeitpunkt, wo einer von beiden die Wohnung verlässt. Und dann heisst es so, Kind, du siehst jetzt deinen Vater nur noch alle 2 Wochen das Wochenende. Und im schlechtesten Fall heisst es noch, jawohl, jetzt musst du zu dem bösen Mensch heim, ja. Oder? Und ich finde das so tragisch. Das ist eigentlich für eine Scheidungsanwältin vielleicht die falsche Einstellung. Aber ich habe das Gefühl, man müsste von dem wegkommen. Mhm. Die Kinder müssen doch die Möglichkeit haben, im Kontakt zu bleiben mit beiden Elternteilen. Mhm. Und zwar, das funktioniert nicht, wenn der eine Elternteil nur alle 2 Wochen Samstag, Sonntag zu dem Kind schaut. Erstens ist es ein Wochenende. Das heisst, gerade bei Schulkind, oder? Das ist so der Fun-Teil. Man kann gehen schlitteln im Winter und gehen Skifahren und irgendwie einen Fernsehnachmittag machen. Oder? Und der andere ältere Teil, der die restlichen 12 Tage betreut, der muss Hausi machen, der muss auch Elternabend, der muss irgendwie am Morgen Kind wecken und in die Schule schicken, den ganzen Stress, du musst den Mittag organisieren. Oder? Ja. Und dann schnell heim, kochst und gehst wieder. Und der andere ältere Teil ist dann der coole, oder? Wo man nur alle 2 Wochen ein bisschen Spass haben kann.
Ja, wo dafür sein Kind nicht mehr so richtig, also spürt eben, du ja, spürst schon nicht, ja. Wo das Kind steht, alle 2 Wochen. Das ist
keine Chance. Ja. Nein, das ist eben, also ich bin sehr dafür, dass man von dem gerichtsüblichen Besuchsrecht wegkommt und ein bisschen hin zu geteilter Obhut oder zu alternierender Obhut oder einfach nur schon ausgeweitete Kontaktrechte. Was ich im Moment noch viel probiere, ist, dass man, wenn man das nicht anders organisieren kann, und ich sage gerade bei älteren Teilen, die 100% arbeiten, ist es manchmal schwierig, unter der Woche irgendwelche Betreuungsaufgaben zu übernehmen. Mhm. Aber wenn man sich dazu durchringen kann, und das ist auch meine Empfehlung an alle, die sich dort draussen trennen mit Kind, bleibt in der Nähe. Ich weiss, es ist manchmal schwierig, wenn man sich im Migros begegnen muss, aber bleibt in der Nähe. Zügelt nicht als andere Zürichsee-Ufer, oder? Wenn ihr in der Nähe bleibt, besteht die Möglichkeit, dass auch der ältere Teil, der nicht die hauptsächliche Obhut hat, am Abend Kind von der Schule holen oder sie nach dem Hort holt oder sie zu ihm kommen, zusammen zu Nacht essen, einmal in der Woche beim Papi oder beim Mami übernachten. Nur schon das hilft. Mhm. Dass man irgendwo in Kontakt bleibt oder dass man während diesen 2 Wochen, die lang sind für Kinder, oder? Die Kinder haben nicht so Zeitvorstellungen. Man hat den Papi lang nicht mehr gesehen, nach 12 Tagen. Oder? Dass man das kann unterbrechen. Und dort bin ich ein bisschen dran, probieren, gerade bei strittigen Scheidungen habe ich es schon gehabt, dass man wirklich probiert haben, teilt die Obhut durchzuklagen. Das funktioniert noch nicht so gut bei den Gerichten, vor allem bei den Köpfen von den Gerichten. Weil es gibt heute das Recht, dass man die geteilte Obhut, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann gerichtlich durchsetzen. Gegen den Willen von dem, der das nicht will. Das wäre rechtlich inzwischen möglich. Es braucht aber mutige Richterinnen und Richter, die sich an das anwagen.
Also, wenn du sagst, von dem, der das nicht will, das sind oft eher jetzt im klassischen Fall die Mütter, die finden, ich will mein Kind nicht mehr teilen, alle 2 Wochen lang nicht.
Genau. Ja. Also es ist wirklich der häufigste Fall. Es ist ein bisschen böse, das klingt vielleicht auch nicht so. Ja, es ist jeden Fall anders und ich verstehe manchmal, dass die Mütter sagen, aber der Vater hat doch auch, als wir noch zusammen waren, nie eine Stunde allein zu dem Kind geschaut. Oder? Und dann soll er plötzlich können, 3 Tage allein zu dem Kind schauen können. Und du musst sagen, ja, es ist sein Recht. Und es ist dem Kind sein Recht. Ja. Und dann lernt er es jetzt halt. Mhm. Wenn es geht in allen so, die Kinder kommen auf die Welt, du hast keine Ahnung, und plötzlich musst du zuschauen, oder?
Genau.
Das schaffen die Männer auch. Die Männer sind durchaus in der Lage, absolut und vollständig, ich bin felsenfest von dem überzeugt, zu diesen Kindern zu schauen.
Ja. Manchmal ist das ja mit dem Trennungsgrund, dass das gesagt wird, ich habe null Unterstützung, oder? Es ist, eben, ich mache die Hause alles und er geht arbeiten und kommt heim und legt Füße auf und so. Also, nicht Hauptgrund, aber es gehört dazu. Und dann, natürlich ist es dann schwierig zu sagen, okay, und jetzt darf er einen Abend pro Woche sein Kind bei mir und ich weiss dann nicht, wie er was macht und irgendwas, aber das wäre auch für Kinder wirklich wertvoll.
Ja, und vielleicht muss man auch ein bisschen von den Vorstellungen wegkommen als Frau, dass der Mann das genau gleich muss machen, wie ich jetzt das mache.
Total, ja.
Kinder überleben tipptopp, wenn es eine in der Woche Tiefkühlpizza oder Chicken Nuggets und Pommes frites vom Mac gibt. Mhm. Also an dem geht es nicht unter und an dem tut man auch nicht sämtliche Erziehungsgrundsätze nachher vernichten. Mhm. Auch nicht, wenn es beim Vater am Wochenende darf wieder mal 3 Stunden gamen, was vielleicht bei Mami halt nicht dürfte. Mhm. Sie wachsen an dem, sie wissen, wo welche Regeln gelten. Die Kinder können das meistens irgendwie heim tun, wenn man im Kontakt ist mit ihnen und nicht findet, ah, den Papi hast du wieder. Und den Papi hätte ich gelassen, oder? Aber das ist, eben, das geht dann in eine andere Schiene rein. Da komme ich vom Juristischen ins Menschliche rein, wo einfach als Mutter bist du halt auch als Rechtsanwältin. Du bist dann so ein bisschen hellhörig und sensibilisiert. Und ich probiere manchmal auch Klienten dort ein bisschen sensibilisieren einfach und probiere ihnen gut zuzureden und zu sagen, ja, es bleiben ihre Kinder, auch wenn sie eine Woche beim Papi gewesen sind und eine Woche bei ihnen leben. Es sind ihre Kinder, sie bleiben die Mami oder der Papi und das ändert nicht, nur weil sie jetzt eine Woche nicht sehen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist eine riesige Chance, auch für alle die berufstätigen Mütter und Väter. Hey, es gibt dann quasi nach der Scheidung eine Woche, wo man Zeit hat, um nur zu arbeiten, nur für sich selber zu schauen. Man darf dann eben auch selber am Abend im Mac, ohne dass man das Gefühl hat, oh nein, ich sollte doch meinem Kind etwas Gesundes kochen. Man kann wieder einmal in den Ausgang, ohne dass man einen Babysitter organisieren muss. Mhm. Also es ist durchaus auch eine Chance, wenn man sich die Obhut mit dem Ex-Partner teilt.
Das ist ja das, wo wir bei Any Working Moms dafür kämpfen, dass wir wie finden, eben, man muss es nicht so machen, wie man es macht. Eben die Regeln, das ist bei allen unseren Köpfen so drin, dass mit dem all 2 Wochen, das Wochenende, dass man kann sagen, hey, es gibt die Möglichkeit, das völlig anders zu regeln.
Hey, wenn sich die Partner und die Eltern von diesen Kindern einig sind, gibt es alle Möglichkeiten der Welt. Ich habe Varianten, da gehen die Väter halt, statt dass das Kind in den Hort geht, geht der Vater, der 100% arbeitet, einfach am Mittag nimmt er sich die 2 Stunden und holt das Kind von der Schule und nimmt sie heim und geht mit ihnen essen.
Mhm. Oder einfach jeden Mittag so mit ihnen ein bisschen Zeit verbringen.
Ja, oder auch mal die Mittag, die sonst im Hort wären, oder? Die müssen ja nicht in den Hort. Oder dass man vielleicht kann mit dem Arbeitgeber schauen kann, dass man die 4 Stunden Mittwochnachmittag irgendwo anders unterbringen kann, arbeitstechnisch, und dafür jeden 2. Mittwochnachmittag mit dem Kind etwas macht. Oder? Es ist immer so ein bisschen, darum sage ich, bleibe um Himmels Willen in der Nähe. Wenn man irgendwo in Jura aufzögelt, wenn man vorher in Zürich gewohnt hat, wird es schwierig. Mhm. Dann bleibt auch nur alle 2 Wochen, 2 Tage.
Ja.
Einfach rein von Distanz. Also es gibt es schon im Kanton Zürich, oder? Wenn du irgendwie auf beiden Seiten vom Zürichsee wohnst, hast du irgendwie unter Umständen eine Stunde Weg dazwischen. Ja. Ja. Und dann wird es schwierig, dass sie am Abend nach dem Arbeiten schnell gehst holen und sie morgen in die Schule fährst, oder?
Mhm. Ja, und es gibt sogar, ich habe jetzt auch von dieser Methode gehört, dass Kinder wie eine Wohnung haben und die Eltern wechseln. Und ich finde, das ist auch noch speziell, aber für die Kinder ist es dann haben sie wie eins zu Hause. Und je nachdem, ist die Mami da oder das Nestmodell heisst das?
Ja, genau, ist das Nestmodell.
Ja.
Das braucht von den Eltern eine extreme Toleranz.
Ja.
Also dort muss man wirklich irgendwie noch Freunde sein als Eltern. Zwar kein Paar mehr, aber Freunde. Weil du bist in einem ganz intimen Bereich. Entweder brauchst du 3 Wohnungen. Mhm. Oder dass quasi die Kinder haben eine Wohnung und beide Elternteile haben eine Wohnung. Und dann einfach ein Elternteil ist immer bei den Kindern, oder? Mhm. Oder dann brauchst du zwei Wohnungen, wo sich beide Elternteile beide Wohnungen teilen. Ja. Aber es ist, das nächste Modell sehe ich irgendwie noch nicht so. Es ist wirklich für die Eltern, dass du dich selber bleibst, einfacher, wenn die Kinder zügeln.
Ja.
Das kann man, aber die Leute stellen sich das immer so kompliziert vor. Also ich habe das erlebt mit meinen Stiefsöhnen, die teilte Obhut. Und es ist ein bisschen eine Packerei. Also du bist wirklich, die haben so einen Reisetaschen halt, wo sie dann am Sonntagabend damit anzutraben kommen, wo die wesentlichen Sachen, die du halt nicht doppelt hast, die müssen hin und her schleppen. Mhm. Also das sind Musikinstrumente, das sind irgendwie Skisachen. Velo haben sie zum Glück dann irgendwann zwei gehabt. Da hat man ein günstiges Velo noch gehabt, dass sie das nicht haben müssen zügeln. Aber ja, das sind, je nach Jahreszeit ist das ganz viel Material, das da gekommen ist. Aber das ist eine Stunde in der Woche, wo der Wechsel stattfindet. Und es ist die Stunde, wenn sie kommen und nach dem Wechsel, sie sind dann halt zuerst, musst sie wieder ein bisschen einspuren auf beiden Seiten. Weil sie sind eine Woche weg gewesen und du musst zuerst mal alles erzählen, oder?
Ja.
Als Stiefelternteil habe ich mich dann manchmal einfach in die Badwanne verzogen. Weil man muss als Stiefelternteil schon auch einfach aufs Maul hocken. Vielleicht passen einem Sachen nicht, die sie erzählen. Und es ist, ich habe es gelernt, ich habe wirklich irgendwann habe ich gefunden, weißt du, ich klinke mich einfach dort schnell eine Stunde aus, bis sie angekommen sind und bis sie irgendwie beim Elternteil wieder da sind.
Mhm.
Das hat sich recht bewährt.
Und sie sind jetzt also eine Woche bei deiner Partnerin und eine Woche bei ihrem Vater quasi.
Ja, also sie sind inzwischen 23 und 21.
Ja, okay, ja gut, dann ist sowieso das.
Es ist schon lange her.
Ja,
ja und das hat sich extrem bewährt. Einfach das geteilte Obhutmodell für Kinder. Also es ist anstrengend für die Erwachsenen, weil es halt wirklich, es braucht eine Organisation, oder? Man muss ein bisschen schauen, in welcher Woche ist was und wo sind sie denn? Und ja, so mit keine Ahnung, wenn es der Kleine hat irgendwann in einer Operette gesungen und dann musst du halt schauen, wann sind die Proben und machst das mal ab und musst aber dann mit dem Ex-Partner schauen, ja, ist das für dich auch gut, dass er jetzt halt dann an dem Abend, auch wenn er bei dir ist, nicht rum ist und so weiter. Also es muss schon Rücksicht nehmen aufeinander.
Mhm.
Aber ich plädiere für die geteilte Obhut. Eltern, strengt euch an und schaut, dass eure Kinder das überstehen.
Du sagst gerade... Sorry, ich lasse dich noch ausreden.
Ich habe einfach das Gefühl, sie haben Sorge zu diesen Kindern. Als Scheidungsanwältin sehe ich so viel Tragisches, wo die Kinder leiden. Ich weiss, der Ex-Partner ist der letzte Mensch, den man auf dieser Welt sieht, aber es bleibt der Vater. Da hat man sich mal ausgesucht als Vater der Kinder. Und er bleibt, kannst du es nicht ändern. Es ist einfach so. Es ist der andere ältere Teil von diesen Kindern und er bleibt es. Und man kann ihn auf den Mond wünschen, aber man bringt ihn nicht weg.
Wie viele Fälle erlebst du, weißt, die wirklich dann eben so sind, wo du sagen musst, so darf es eigentlich nicht sein?
Hochstrittige. Ich nehme nicht so viel von denen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir gehen die recht nahe. Ich habe in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 6 oder 7 so Fälle gehabt.
Mhm.
Wo du wirklich das Gefühl hast, hey, nein, die Kinder. Aber ja, also ich habe ganz viele Scheidungen, wo es nicht um Kind geht, sondern wo sich die Eltern können, ich sage jetzt mal, zusammenreissen zum Wohl der Kinder. Und dann kannst du wirklich einfach mit dieser Scheidungskonvention die Scheidungsfolgen regeln. Wenn ich zurückkomme zu den Scheidungsfolgen, die man muss regeln muss. Mhm. Kinderbelang ist mal ein grosser Teil und meistens auch der, der am meisten emotional belastet ist. Mhm. Und dann hast du noch der zweite Punkt, grosse Punkt, ist die Unterhaltszahlungen. Wer zahlt wem wie viel?
Mhm.
Und wer braucht wie viel zum Leben? Und eben, da haben wir bei den Trennungen, es ist immer noch ein bisschen das gleiche Thema, es ist von Kanton zu Kanton ein bisschen anders. Und da kann man wirklich auch nicht vergleichen mit den Zahlen von der besten Freundin oder vom Kollegen, vom Mann, weil es ist in jedem Fall anders.
Mhm.
Und gerade für die Unterhaltsberechnungen lohnt es sich einfach, vielleicht auch ein bisschen Geld zu investieren und einen Anwalt zu beauftragen und zu sagen, tu mir das mal rechnen, so wie es das Gericht würde rechnen. Weil es gibt auch Sozialbehörden, die das rechnen, so gerade wenn es Mangelfälle sind oder die zu wenig Geld haben zum Überleben. Und die Budget, die gerade so Budgetberatungen, Sozialberatungen machen, die werden oft von den Gerichten nicht gleich gerechnet.
Okay. Ja.
Also dort hat es viel mehr Punkte drin, die dann vor Gericht vielleicht gar keine Rolle mehr spielen. Weil Gericht rechnet meistens mit dem Existenzminimum, also mit dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum, plus noch so familienrechtliche Zuschläge. Und das sind halt wie nicht die gleichen Budgets, die so Beratungsstellen manchmal brauchen. Es kommt auf Beratungsstellen drauf an. Aber darum, meistens lohnt sich dort rein schon um den Streit zu vermeiden, den Gang zu einem Anwalt, der das im Kanton vor Gericht auch macht. Weil der kann einem dann ungefähr sagen, wie die Gerichte das anschauen. Mhm. Er kann auch nicht hundertprozentig voraussagen, wie es ist, weil es ist immer, aber man kann ein bisschen weh und ein bisschen weniger. Und jeder Anwalt rechnet es ganz bestimmt anders. Ich kann allein schon irgendwie auf drei Arten rechnen, so unterschiedliche. Es muss dann einfach vor Gericht plausibel sein bei der Scheidung. Mhm. Oder man muss irgendwie, dass beide einigermaßen klar kommen, wenn das Budget reicht. Und wenn es nicht reicht, ist es halt heute auch noch so, dass der Unterhalt muss zahlen muss, an dem lässt man das Existenzminimum. Und die Unterhalt überkommen, müssen das Manko tragen, das heisst unter Umständen zu der Sozialhilfe.
Ja.
Und bei der Sozialhilfe, das ist eine super Institution, aber es hat einen Haken. Wenn du irgendwann mal Geld erbst und du mal Sozialhilfe bezogen hast, dann kommen die und wollen das zurück.
Oh, okay.
Also ich hatte einen Fall, wo die Ehefrau mit den Kindern müssen Sozialhilfe beziehen, weil er einfach nicht gezahlt hat, nicht hat wollen zahlen, das Verfahren verschleppt hat. Und dann hat sie etwa 2-3 Jahre nach dem Drama hat sie Geld geerbt. Und dann hat sie müssen über 100'000 Franken zurückzahlen.
Oh.
Also sie hat endlich Geld gehabt, oder hast du endlich mal Cash in der Hand, das dir geschenkt wird von irgendjemandem, der dich gedacht hat beim Vererben. Und dann musst du es an die Gemeinde zurückgeben.
Ja, und hast eigentlich wieder... Also, auch wenn du im Sozialamt bist, lebst du ja nicht in Saus und Braus. Also,
Also, sie lernen dir schon, oder du darfst dich wirtschaftlich erholen, bevor du die Sozialhilfe musst zurückzahlen musst. Aber wenn du natürlich einen rechten Batzen Geld erbst, dann wollen die einen substanziellen Beitrag zurück.
Ja.
Also, das muss man sich auch noch ein bisschen bewusst sein. Darum... im Berufsleben bleiben.
Ja.
Das ist so mein Tipp an alle Mütter, bleib in dem Berufsleben, weil ja, selbst wenn der Mann viel verdient und es kann immer passieren, dass man den Unterhalt nicht so überkommt, wie man sich das vorstellt, oder dass es gleich nicht reicht oder Unvorhergesehenes passiert. Und dann stehst du da, hast keinen Job und Kind und es ist ein riesen Drama. Oder? Mhm. Also es ist eine wirklich dramatische Situation, wo du unter Umständen zum Sozialamt musst, weil du nie geschafft hast.
Ja. Oder du hast im Vorgespräch hast du mal erwähnt, wenn jetzt mein Ehepartner schon 60 wäre und ich würde sagen, jetzt möchte ich mich scheiden, könnte das auch noch ein Problem geben?
Ja, also dann arbeitet er halt noch 5 Jahre, bis er pensioniert ist. Und gerade Ehegattenunterhalt wird eigentlich immer nur gesprochen, bis der Ehegatten pensioniert ist, der muss zahlen. Ja. Also das heisst, wenn mein Mann oder meine Frau 10 Jahre älter ist, und dann pensioniert wird und ich bin jetzt 55 und habe nie gearbeitet, dann wird es schwierig. Dann wird es jetzt 10 Jahre lang sehr eng, bis ich dann die eigene Pension bekomme.
Ja.
Und darum, das ist so ganz im Sinn von Any Working Mom, oder? Bleibt dabei, schaut, dass ihr eure Pensen habt, dass ihr Pensen habt, die man auch ausbauen kann, oder? Mit einem 20% Pensum bist du einfach immer noch irgendwo hinten drin.
Ja.
Also hast du zwar einen Fuß in den Türen im Sinn von ich bin noch dabei und ich habe noch ungefähr eine Ahnung, aber mit dem kannst du nicht leben.
Ja.
Und mit dem hast du auch kein BVG, oder?
Ja.
Ich sage, BVG ist auch ein Teil von der Scheidungskonvention, oder?
Mhm. Also Pensionskasse.
Pensionskasse.
nicht gerade genau, also was
jetzt die ist. Zweite Säule, das, wo einem der Arbeitgeber einen Teil einzahlt und einen Teil zahle ich, wo die Ergänzung ist von der AHV. Also dass die Pensionskasse, alles was du während der Ehe erwirtschaftest, wird geteilt bei der Scheidung. Also ab dem Tag, wo du heiratest, bis zu dem Tag, wo du beim Gericht die Scheidung einreichst, hast du quasi das BVG-Guthaben gespart und das gesparte BVG-Guthaben von beiden wird dann zusammengerechnet, halbiert und dann aufgeteilt. Und da gibt es manchmal Überraschungen. Also da hast du gut bezahlte Unternehmer, selbstständige Unternehmer, oder, die eine eigene Firma haben, die dann beim BVG für sich selber sehr sparsam sind, weil sie ja noch Aktien haben und Dividenden und so weiter. Und dann hast du plötzlich nach 25 Jahren Scheidung und schaust dann das BVG-Guthaben vom Ehemann das erste Mal in deinem Leben an und merkst, hui, der hat ja fast nichts eingezahlt.
Ja.
Jawohl. Und, dann
und das müssten wir jetzt teilen durch zwei. Und das ist ja...
Genau, jetzt müsstest du das der zweite teilen. Der Ehemann hat vielleicht noch viel mehr Vermögenswert, was irgendwie die Firma aus dem Eigengut ist zum Beispiel. Mhm. Und du hast dann plötzlich nach 25 Jahren Ehe, wo du das Gefühl hast, ich bin ja verheiratet und bin abgesichert, das BVG oder eben die Pensionskasse. Und dann stehst du da mit 55, mit 120'000 Franken BVG, wo irgendwie 300 Franken Rente geben im Monat.
Ja.
Und ja. Mit dem lebst du nicht. Und das ist, das BVG ist eben, oder die Pensionskasse ist ein Punkt von der Scheidungskonvention, den du machen musst. Oder wo du darum streiten musst. Wobei das BVG ist gesetzlich geregelt. Also das Splitting findet in 99% der Fälle so statt.
Mhm.
Es gibt ja noch die, die es anders, also wo eine andere Altersvorsorge vorweisen können, wo man auf das verzichtet, aber das müsste ins Gericht genehmigen. Also es sind ganz seltene Fälle.
Mhm. Aber es ist darum schon auch wichtig, dass man auch, wenn man noch verheiratet ist und es gut hat, dass man schon mal sagt, du... Sieht das so aus? Ja.
Nein, also das ist auch etwas, wo ich auch ein bisschen darum kämpfe. Informiert euch, legt die Zahlen auf den Tisch, schaut das an. Also auch, ich sage jetzt vor allem die Ehefrauen, es gibt auch Männer, die keine Ahnung haben, was die Frau verdient. Aber meistens ist es umgekehrt. Mhm. Redet über die Zahlen. Ihr dürft das anschauen. Also es ist auch keine Straftat, wenn ihr beim Mann halt im Büro geht oder Ordner auftut und Lohnausweisen anschaut. Mhm. Oder wenn ihr euch das nicht sagen wollt. Aber wenn der Ehemann das nicht offenlegen will, dann ist sowieso etwas schief.
Ja, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Dann müsste ich schon mal hellhörig werden. Ja.
Also es dürfen beide Ehepartner nach Eherecht wissen, um was es geht. Mhm. Wie es mit der finanziellen Situation aussieht. Das Patriarchat ist schon lange durch.
Ja,
definitiv. Ja.
Das muss nur noch aus den Köpfen raus. Und dann,
ja. Also ich sage, gerade die Generation von unseren Eltern, irgendwie 50er, 60er Jahre gegangen, oder? Die haben noch so geheiratet.
Ja.
Es ist am Mann seine Sache, was man da Geld verdient und hat. Aber das gilt für alle nicht mehr. Also auch für die Damen und Herren aus diesen Jahrgängen. Ja. Das gilt nicht mehr. Ja. Das eheliche Gut ist gemeinsam.
Oder? Ja.
Und auch die Informationen, es gibt eine eheliche Informationspflicht.
Ja.
Also das ist wirklich so. Und das ist dann auch für den letzten Punkt auf dieser Trennungskonvention oder Scheidungskonvention, ich komme nochmal darauf zurück. Das Güterrecht ist dann auch ein Punkt, wo man, wenn man sich einigen über alle Punkte in einer Scheidung, auch müsste einig werden.
Mhm.
Also wie verteilen wir das gemeinsame Vermögen? Wenn man keins hat, ist das ein kurzer Kut, sagt man, wir haben keins. Tut man das festhalten in dieser Scheidungskonvention und sagt, ja, wir haben nichts erspart, jeder hat seinen Lohn, wir unterschreiben das und gehen.
Ja.
Gehen mit dieser Scheidungskonvention, die alle Folgen beinhaltet, zum Gericht, reiche ich das dort ein oder lasse es vom Anwalt, der es geschrieben hat, einreichen und dann lädt einem das Gericht noch ein zu einer Anhörung. Also es ist dann auch keine Scheidungsverhandlung, sondern eine Anhörung von beiden Parteien, wo zuerst beide einzeln befragt werden vom Richter, ob sie mit dem einverstanden sind und wie es ihnen so geht. Und dann gemeinsam noch. Und dann ist es eigentlich schon erledigt. Dann schreibt der Richter das Urteil oder der Gerichtsschreiber. Und dann ist man geschieden.
Ja.
Wenn man sich über alle Folgen einig ist.
Ja.
Und dann gibt es Varianten, wenn man sich eben nicht in allem einig ist. Also es ist dann, das erste ist eine Scheidung nach ZGB 111. Das ist so der Artikel im ZGB, oder wenn man alles gemeinsam regeln kann, das ist eine 111er Scheidung, sage ich mir dann. Und wenn man sich zum Beispiel nur darüber einig ist, dass man nicht mehr geheiratet sein will, also dass man sich scheiden will, aber die Folgen, da werden wir uns nicht grün, oder? Dann kann man eine 112er Scheidung machen, reicht man mal dem Gericht ein, wir sind uns einig, dass wir uns scheiden wollen, aber bitte Gericht, die Scheidungsfolgen regeln.
Ja.
Also dann tut man eben Kinderunterhalt, Ehegattenunterhalt, Güterrecht, plus Pensionskasse, plus allenfalls eben Kinderbetreuung, tut man quasi dann beim Gericht beantragen, also stellt man sogenannte Rechtsbegehren, was man zu diesen einzelnen Punkten gerne hat. Und diese Seite zeigt dann, was sie gerne hat.
Mhm.
Und je nachdem, wie weit das auseinander ist, geht das Verfahren dann ein bisschen länger oder ein bisschen weniger lang.
Und dann ist dann das so, dass das, also, man das mit den einzelnen Anwälten bespricht, oder man hockt vor Gericht und tut das aushandeln?
Es gibt beides. Also wenn man quasi das einmal eingibt, die Scheidungsklage, oder also vielleicht hat man sich geeinigt über den Scheidungspunkt, dann kann man sich auch quasi unmittelbar nach der Trennung scheiden lassen, wenn man sich über den Scheidungspunkt einig ist. Wenn man sich über den Scheidungspunkt auch nicht einig ist, braucht es heute immer noch die zweijährige Trennungsfrist.
Mhm.
Das wissen auch viele Leute nicht. wenn man sich nicht einig ist, das heisst, ich trenne mich von meinem Partner oder meiner Partnerin und die ist, oder der ist überhaupt nicht einverstanden. Also der findet, dass wir sicher nicht scheiden und so weiter. Dann muss man 2 Jahre trennt sein, und zwar faktisch trennt. Das heisst, man braucht einen anderen Wohnsitz. Man muss das irgendwie können belegen, oder? Weil man kann die Scheidung schon eingeben während diesen 2 Jahren, aber wenn diese Seite sagt, ja, wir sind noch nicht 2 Jahre getrennt und man kann es dann nicht belegen, dann kann man das Verfahren nicht weiterführen. Also dann muss man warten, bis die 2 Jahre durch sind. Es bringt auch nichts, das einzugeben. Also da mache ich das im Normalfall auch nicht. Ja. Sondern wir warten genau bis zu dem Tag, wo es ist, und dort dann schauen, dass man den Gerichtsstand festlegen kann, den man gerne hat.
Okay.
Ja. Also der Erste, der eingibt, der bestimmt den Gerichtsstand.
Okay.
Also gerade wenn man in 2 verschiedenen Kantonen wohnt, kann das zum Teil sogar zu einem wirklich Ding führen, dass man morgen um 8 Uhr auf der Gerichtskanzlei steht mit der Scheidungsklage und sagt, macht mir da eine Zeit drauf.
Ja. Dass man kann sagen,
draufschreibt 8:00.
Ja.
Genau. Genau. Also wenn man sich einig ist über den Scheidungspunkt, kann man mal den eingeben und lässt das Gericht die Scheidungsfolge regeln. Wenn man auch das nicht ist, nach 2 Jahren kann man die Scheidungsklage erheben, nach 114 ZGB. Und dort darf man dann halt einfach sagen, die Ehe sei zu scheiden, oder? Das ist mal der erste Punkt, den hat man, wenn man 112er macht, nicht. Aber alle anderen Punkte sind gleich. Mhm. Also man muss über die Scheidungsfolge die entsprechenden Anträge stellen. Mhm. Also quasi, die Kinder sollen bei mir leben und er muss mir ganz viel Unterhalt zahlen und vom Güterrecht kommt er gar nichts über.
Ja.
Und das BVG ist, also die Pensionskasse ist eigentlich klar, dort ist einfach sich gesetzlich zu teilen.
Ja.
Früher war es noch so, dass man, die BVG ist weitergelaufen während dem Scheidungsverfahren.
Mhm.
Und dann hat es so Spezialisten gegeben, die das Scheidungsverfahren möglichst 4 Jahre rausgezögert haben, damit sich das BVG fühlt.
Ah, ja.
Und das ist heute auch nicht mehr so, das hat geändert, glaube ich, am 17. mit der Revision. Jetzt ist es einfach, an dem Tag, wo man das Scheidungsbegehren eingibt, hört das.
Ja, wird aber dann gerechnet, wie viel ist in dieser Pensionskasse drin. Ja.
Genau, und das führt dazu, dass die Verfahren jetzt vielleicht ein bisschen weniger lang geht.
Ja.
Also einfach hast du die Verzögerungstaktik nicht mehr, die ja auch ein bisschen doof ist.
Ja.
Ja, das Verfahren kostet unglaublich Geld, ja, oder, wenn man so streitet. Und ja, ob denn das wirklich die Pensionskassenvermögen mag aufwerten.
Ja, das ist. Und für das gemeinsame Einvernehmen gut ist, ist dann auch die andere Frage.
Nein. Also, es gibt selten Scheidungen, wo nach einer strittigen Scheidung oder nach einem strittigen Verfahren alles super toll ist.
Ja.
Ich sage meistens, lohnt sich der Versuch, sich über die Scheidungsfolgen einig zu werden.
Ja.
Also, und wenn es nur schon ein Teil ist, oder wenn man nur sagt, wir können uns über alles einigen, was mit den Kindern zu tun hat, und einfach das Güterrecht noch, wo strittig ist, weil man vielleicht nicht weiss, wie viel ist jetzt die Wohnung wert und wie viel muss jetzt der, der die Wohnung übernimmt, dem anderen zahlen. Das möchten wir gerne gerichtlich klären und alles andere können wir regeln. Dann mache ich das und gebe die Teilvereinbarung, sagt man dem, gebe die ein.
Mhm.
Oder dann hat man wie mal 4 von 5 Punkten geregelt und hat noch einen, wo man muss streiten drum.
Mhm.
Und das hilft manchmal. Also das Gericht sieht auch, oder wenn man jetzt von beiden Seiten die Begehren stellt in diesen strittigen Verfahren, und das Gericht sieht quasi, ja, die sind nicht so weit voneinander weg, dann lade ich es je nachdem zu einer sogenannten Instruktionsverhandlung ein oder auch zu einer Einigungsverhandlung. Und dann probiert das Gericht, die Parteien nochmal irgendwie an den Tisch zu holen.
Ja.
Also dass sie sagen, schaut, wir haben jetzt die Situation von euch angeschaut, wir sehen es ein bisschen so, bei dem Rahmen, wir würden euch empfehlen.
Mhm.
Und das funktioniert eigentlich, sage ich, in 3 von 4 Fällen. Dass Parteien halt am Richter eher glauben als ihren Namen.
Ja, dass das eine Instanz ist, wo du sagst, okay, gut.
So, ja, ich meine, der fällt nachher der Entscheid.
Ja.
Logisch kann man noch darüber streiten und gibt es dann ein Kollegialgericht und so weiter. Aber dann verdient meistens nur der Anwalt.
Ja, ja.
Also für Parteien lohnt sich der Streit wirklich nur in den seltenen Fällen.
Ja.
Ganz kurz eine Durchsage in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir ein Not-for-Profit-Unternehmen. Das heisst, wir wollen zwar selbsttragend sein, aber bei uns steht der Profit nicht im Vordergrund. Uns geht es um die Sache. Wir wollen uns einsetzen für eine selbstbestimmte Elternschaft und für Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir finanzieren uns momentan mit unserem Concept Store und auch durch ausgewählte Kooperationen. Aber das ist immer ein bisschen knapp. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, würde uns das wahnsinnig freuen. Ihr könnt das machen unter www.anyworkingmom.com/danke. Wir sagen ganz fest Danke. Merci.
Über was streiten denn die Leute am ehesten bei einer Scheidung oder bei einer Trennung?
Um alles. Also wenn sie streiten, dann streiten sie um alles.
Gut, ja, aber was sind so die Punkte, wo du generell wie du das Gefühl hast, das ist, führt halt öfter zu Diskussionen? Weißt du, dass wenn man im Voraus sich überlegt, also, ich möchte mich vielleicht trennen, dass man sich schon Gedanken macht zu...
Also was ganz häufig strittig ist, sind halt Kinder. Mhm. Oder wenn man das Gefühl hat, wir können die Obhut nicht teilen und der Vater findet, ja, aber alle zwei Wochen suchen, dann ist mir zu wenig. Das sind zwei gegensätzliche Positionen. Mhm. Unterhaltshöhe ist ganz viel halt sehr weit auseinander.
Also von der Kinder oder zahlen, von der
beides. Beides. Also der Kinderunterhalt ist noch eher akzeptiert, weil es ist halt für Kind als der Ehegattenunterhalt. Der Ehegattenunterhalt ist heute aber auch eher selten. Mhm. Also das Gericht geht, oder alle Gerichte, ist heute so ein bisschen die Tendenz zu einem sogenannten Clean Break. Also die Eigenversorgungskapazitäten von beiden Ehegatten werden sehr hoch gewichtet. Das sind wichtig. Mhm. Man schaut eigentlich, das Ziel wäre, dass beide Ehegatten am Schluss für sich selber sorgen können. Und das wäre der sogenannte Clean Break, oder? Also man läuft raus und jeder schaut für sich. Mhm. Und darum, wenn beide geschafft haben, ist das kein Problem. Aber wenn eben eins von beiden Kindern betreut, überwiegend, dann ist es schwierig, weil dann ist es kein Clean Break, dann muss man schauen, wie viel fehlt an dem, wo das Kind betreut, dass er seinen Bedarf decken kann. Mhm. Und der Fehlbetrag, das ist nachher der sogenannte Betreuungsunterhalt. Und das ist aber auch Kinderunterhalt. Das ist eigentlich noch nett heutzutage.
Also es wird auch als das angerechnet.
Ja. Genau, es ist ein Bestandteil vom Kinderunterhalt, dass man sagt, wie viel braucht der betreuende Elternteil, um die Betreuungszeit zu gewähren. Mhm. Und das, was das Kind effektiv braucht für Essen, für Kinderbetreuung, für Krankenkasse und so weiter, das ist dann der Barunterhalt. Also die Zahlen, was es braucht halt so im Alltag. Die werden aber sehr schematisch berechnet und dort ist nicht jeder Franken drin. Also das wird so ein bisschen grob zusammengerechnet.
Okay.
Weil sonst kannst du es gar nicht mehr rechnen. Ja. Also das kannst du nicht lebensreal rechnen, sondern es sind so Schemen. Mhm. Die sind aber nicht so weit neben der Realität. Okay. Die sehen ein bisschen sick aus, aber ja, man kann einfach nicht jeden Franken rechnen.
Ja, und es ist ja gerade eben bei Kleinkind, jeder ist für sich selber verantwortlich, das geht dann je nachdem nicht, weil halt der Betreuungsaufwand noch höher ist.
Ja, und es ist aber auch so, oder das Mass vom Arbeitspensum, das man den Müttern oder den Vätern, die betreut, zumutet, das war auch noch so ein bisschen ein Streitpunkt gewesen, lang. Mhm. Also wie viel muss eine Mami oder ein Papi, der zu den Kindern schaut, arbeiten? Mhm. Und dort zeigt man eigentlich, bevor sie eingeschult werden, gar nicht. Mhm. Also das ist, ja, ich sage, wir dürfen noch daheim bleiben, bis die Kinder in Kinski kommen. Wenn sie eingeschult werden, wobei aber das mit dem Einschulen ist noch so ein bisschen strittig, ist es jetzt Kinski oder ist es jetzt Primarschule? Mhm. Also das ist ja auch von Kanton zu Kanton verschieden.
Ja, genau.
sicher, ab dem Zeitpunkt, wo das Kind in die erste Klasse geht. Mhm. Quasi offizieller Schulstart, dann muss Mami 50% arbeiten. Oder der Papi. Wenn sie in die Oberstufe kommen, sind es nachher 80%. Weil es dann quasi ab der ersten Sek oder der ersten Kante brauchen sie halt weniger Betreuungszeit, weil sie länger in der Schule sind. Mhm. Und wenn sie 16 sind und zur Schule auskommt, muss der ältere Teil, der betreut, wieder 100% arbeiten.
Ja.
Und das ist jetzt so ein bisschen der Leitentscheid vom Bundesgericht, der sagt, dass 50, 80, 100, aber das Schulstufenmodell, das ist jetzt heute so ein bisschen gang und gäbe. Mhm. Es gibt immer noch Entscheide, wo da mit 10, was ist das gewesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ich habe es jetzt schon lange anders gemacht, ab dem 10. Geburtstag ändert es und ab dem 16. und glaube vorher noch einmal. Also ich weiß es wirklich nicht mehr, ich habe es schon lange nicht mehr gebraucht. Aber es sind immer so die Modelle mit dem zunehmenden mit der zunehmenden Berufstätigkeit des betreuenden Elternteils. Mhm. Also es ist eben, wie sich schon aus meinen ein bisschen ausschweifenden
Ausführungen ergibt. Nein, sind nicht ausschweifend, sind sehr ausführlich.
Es ist eine komplexe Geschichte, so eine Trennung und eine Scheidung. Mhm. Es betrifft so viele Lebensbereiche, dass man einem wirklich irgendjemand, der sich mit dem gut auskennt, muss helfen. Mhm. Ausser man hat es völlig einfach. Also man hat kein Kind, jeder hat gearbeitet, jeder hat quasi sein eigenes Erspart ein bisschen auf die Seite. Vielleicht hat man noch Gütertrennung vereinbart bei der Heirat oder hat man einen Ehevertrag gemacht und die Errungenschaftsbeteiligung weggemacht mit dem Vertrag und eine Gütertrennung vereinbart, dann ist es einfach. Mhm. Oder dann kann man einfach sagen, jeder behaltet sein, es gibt keinen Unterhalt, jeder schaut für sich, das BVG bleibt gleich, mhm. auch bei der Gütertrennung. Also das wird in jedem Fall gesplittert. Mhm. Aber sonst ist das ein einfacher Fall, oder? Also den brauchst du nicht einmal einen Anwalt, dann kannst du vom Gericht so eine Vorlage herunterladen. Also die meisten Gerichte in der Schweiz haben auch so eine nette Vorlage auf der Homepage, okay. wo man sich mal so eine Idee kann holen, wie so eine Scheidungskonvention aussieht.
Yeah.
Also es sind so Muster und die sind wirklich sehr praktikabel. Man kann sogar, es sind so ausfüllbare Muster, wo man sogar selber kann probieren kann, so eine Scheidungskonvention aufzusetzen. Mhm. Ich sage, rechnen, das schaffst du fast nicht selber.
Yeah.
Also die Berechnungsmodelle, das setzt auch die Juristen zwischen denen vor Herausforderung. Also der Kanton Luzern hat das Berechnungsmodell herausgegeben mit einer 105 Seiten langen Anleitung.
Okay. Ja, das ist jetzt nicht das, wo jemand, der in einer sich will trennen, gerade sich muss zumuten, noch 105 Seiten Anleitung durch.
Aber die kann man auch abladen, die Anleitung zum Teil auf der Homepage von dem Gericht. Und das ist das Ding der Unmöglichkeit. Also Gericht auch, aber Nidwalden zum Beispiel greift auf die Zürcher Tabellen zurück, ja. weil die verstehen.
Okay.
Luzern, ja, sie sind glaube ich wieder dran, das ein bisschen anzupassen, weil es kommt niemand raus, wenn man es rechnet.
Okay. Aber es hilft schon mal, sich das so Formular anzuschauen, weil je nachdem, wenn man überlegt, okay, ich würde mich gerne trennen, man weiss ja wirklich nicht so, was betrifft das denn alles, dass man
ja.
dass man kann anfangen durchzudenken und je nachdem schon miteinander besprechen, du,
wir müssen uns dann einigen, ja. oder?
Überleistern mal das. Weil meistens, wenn man dann beim Anwalt hockt und der sagt, wie ja. wollen sie es machen, und du hast noch gar nichts darüber nachgedacht, bist du vielleicht auch anders unterwegs, als wenn du sagst, komm, ich lasse mir das jetzt mal eine Woche durch den Kopf gehen. Wie wollen wir das machen mit dem Güterrecht oder mit den Wohnungen oder mit der Betreuung?
Genau. Also das hilft sicher.
Ja.
Einfach, man hat dann auch so ein Papier in der Hand, das irgendwie 3-4 Seiten lang ist. Und dort stehen alle Punkte mal drauf, wo man sich einigen muss. Mhm. Also, in Nidwalden gibt es zum Beispiel auch zwei verschiedene Muster, mit und ohne Kind. Mhm. Es ist eine andere Situation. Oder? Es betrifft viel mehr Bereiche, wenn man Kind hat, als wenn man kein Kind hat. Mhm. Sage, die Scheidung ist in jedem Fall schlimm, emotional, aber mit Kind muss man eben nicht nur auf sich Rücksicht nehmen, sondern auch die Interessen der Kinder wahren. Oder? Mhm. Und das hilft. Also, darüber nachdenken ist sicher nicht so eine schlechte Idee. Mhm. Es gibt einfach den Ausnahmefall, wo man nicht darüber nachdenken sollte, wenn die Gewalt im Spiel ist. Und ich hatte auch schon Fälle gehabt, wo die Frauen zu mir gekommen sind, mit massiv gewalttätigen Situationen daheim. Und dann zögere ich auch nicht. Mhm. Also, dann gebe ich heute noch ein Eheschutzbegehren ein mit vorsorglichen Massnahmen, um die Zuweisung von der Wohnung, um die Wegweisung von meinem Mann, um allenfalls tun wir veranlassen, dass die Frau ins Frauenhaus kann oder in sonst geschützte Institution arbeitet mit der Polizei zusammen. Da regelt es.
Ja,
also wenn jemand zu mir kommt und sagt, mein Mann hat mich gerade grün und blau geschlagen oder schlägt Kind, dann, also ich bin so, ich lasse dann quasi alles gehen und liegen und dann wird mal geschaut, dass geschaut wird. Mhm. Und das, aber das, da gibt es kein Überlegen. Dort müssen wir handeln.
Ja.
Und das ist eben auch mir ein Anliegen. Ich tue die Frauen auch, wenn die mir anrufen, oder nur schon, bis sie mir anrufen, bis du den Mut hast, an einen Anwalt anzuleiten, was ich aber wirklich allen ans Herz lege, mir Anwalt beißen. Nicht? Leute einfach mal an. Wenn ihr einen am Telefon habt, der findet, ich bin keine Gratis-Auskunftsstelle, dann sucht euch einen anderen.
Ja.
Ich sage mal, einfach hören und schauen, was könnte man machen. Auch wenn man kein Geld hat zum Beispiel, gibt es noch die Möglichkeit von der unentgeltlichen Rechtspflege, dass der Anwalt und das Gerichtsverfahren vom Kanton gezahlt wird.
Oder? Okay.
Das ist sicher auch ein wichtiger Hinweis.
Also das bedeutet, wenn man sich scheiden will, aber sagt, wir haben das Geld nicht dafür, kann man das wie einen Antrag stellen, dass...
Genau, dass der Kanton die Kosten mal übernimmt. Mhm. Also das ist die sogenannte unentgeltliche Rechtspflege, die sicherstellt, dass jeder Zugang hat zu einem Gericht und auch zu einer anwaltlichen Beratung. Oder? Ja. Das heisst, es gibt so Grenzwerte. Oder? Ich sage, die unentgeltliche Rechtspflege setzt quasi voraus, dass man weniger als 20'000 Franken auf dem Konto hat. Mhm. Also das Sparbüchlein muss ziemlich leer sein. Oder? Und die Löhne halt auch nicht gerade Grossverdiener. Mhm. Also sagen, der Durchschnittslohn von 4'000-5'000 Franken, oder das ist jetzt eher tief angesetzt, aber ich weiss, dass viele Leute in diesem Sektor verdienen. Oder?
Ja,
und dann ist ein Anwaltsberatungsgespräch mit 200-300 Franken in der Stunde ist teuer.
Ja.
Und es gibt aber Möglichkeiten, dass wirklich die Kosten vom Kanton gezahlt werden. Im Verfahren. Also, Gratisberatung ohne Verfahren vor Gericht gibt es einfach wirklich nur so über die unentgeltliche Rechtsberatung von den Anwaltsverbänden oder von irgendwelchen Institutionen, Mieterverbänden auch so Beratungsangebot. Aber für das Gerichtsverfahren und die Begleitung vom Anwalt in diesen Verfahren, da gibt es ein Kessel beim Kanton.
Ja.
Und zwar bei jedem Kanton in dem Fall.
Ja, das mal nicht
Kanton. Das ist nicht föderalistisch. Sehr gut. Nein, die Möglichkeiten gibt es. Und wir Anwälte sind eigentlich verpflichtet, auch solche Mandate zu führen. Ich weiss aber, dass es viele Anwaltskollegen gibt, die das nicht machen.
Ja.
Man verdient ein bisschen weniger. Also es, je nach Kanton, Obwalden zahlt zum Beispiel statt die 250 Franken, die wir jetzt hier in der Innerschweiz Stundenansatz haben, zahle ich jetzt nur 180.
Ja.
Ich sage nur, ich meine, es ist immer noch viel.
Mhm.
Aber für einen Anwalt, oder, der sagt, ja, wenn ich es privat mache, verdiene ich 250 in der Stunde und zwischen 70 weniger, man kann sich nicht daran hindern, einfach quasi am Klienten zu sagen, ja, nein, das mache ich nicht. Ja. Ich habe gerade keine Zeit.
Ja. Aber ich mache es sicher immer wieder solche, wo das...
Ja, wo es quasi zu wenig ist.
Ja.
Wir haben ein bisschen einen zweifelhaften Ruf. Die Anwälte haben so ein bisschen den geldgierigen Ruf. Es sind nicht alle gleich.
Ja, das ist wichtig.
Die unentgeltlichen Mandate, ich sage immer als Anwalt, als selbstständigen Unternehmer, das Geld kommt rüber.
Ja.
Weil der Kanton zahlt die.
Ja.
Und ich mache es gerne auch eben gerade für die Leute, die eine grosse Hemmschwelle haben, um sich bei mir zu melden oder auch einfach den Kontakt zum Anwalt zu suchen. Ja. Weil es ist noch so ein bisschen, oder? Wir rufen jetzt am Anwalt an und fragen, ich will mich trennen, was muss ich jetzt machen, oder?
Ja. Dann ist dann so richtig... Real, das ist...
Ja, man hat es zuerst mal laut gesagt.
Ja.
Aber der Mut, der lohnt sich.
Du hast vorher mal noch gesagt, eben von wegen irgendetwas, ja, es ist anstrengend. Also, auch wenn er sich jetzt so einigermaßen einig ist und so, eine Scheidung und eine Trennung sind anstrengend. Ich glaube, das kann man wie nicht wegnehmen.
Nein, das ist so. Also, Phase, bis man alles auseinandergenommen hat und sich wirklich räumlich trennt. Ich meine, man muss zügeln. Zügeln ist per se schon anstrengend.
Ja.
Und wenn man dann noch muss, bei jedem Ding überlegen, lasse ich es jetzt da, dann nehme ich es mit. Das ist emotional, ich finde das brutal. Und der Mut, um diesen Schritt zu machen, ist riesengroß. Oder ich weiss, ich habe ein geschiedenes Mami gehabt, ich weiss, wie viel Mut das braucht, bis man den Schritt macht.
Mhm.
Und meistens ist der Leidensdruck riesig. Auch wenn es vielleicht nicht, es muss nicht eine gewaltsame Beziehung sein, es muss auch nicht immer gestritten werden. Vielleicht ist man einfach todunglücklich. Mhm. Und hat das Gefühl, ich halte das nicht aus, das ist nicht mein Leben.
Mhm.
Und gleich den Schritt zu machen, der lohnt sich, von mir aus gesehen. Auch wenn es vielleicht nachher finanziell schwierig ist, es ist eng, es ist mühsam, es muss mit den Kindern schauen. Aber meistens hat man nachher, irgendwie ist man gewissen, so ein bisschen erleichtert. Auch nur schon bei den ersten Schritten. Man hat es mal angefangen, man hat es mal laut gesagt. Ich würde jedem raten, wenn ihr unglücklich seid, mache ich den Schritt. Ich sage, ich habe so einen schönen Spruch und ich darf ihn auf fast nicht mehr sagen, der ist so abgegriffen. Aber ich sage immer lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja.
Egal, ob es nur mein persönlicher innerer Schrecken ist oder ob es ein Schrecken ist, der irgendwie mit Füßen und mit Fußtritt läuft.
Mhm.
Es ist ein Schrecken, und wenn man unglücklich ist, muss man die Situation ändern. Mhm. Irgendwie geht es immer.
Und man muss sich wie bewusst sein, es wird einmal ein Jahr richtig mühsam, mhm. aber irgendwann wird es dann wirklich besser.
Ich würde sagen, in fast allen Fällen. Ja. Ich kann es nicht garantieren, oder? Man kann auch nachher noch unglücklich sein.
Ja, klar. Ja.
Aber in den Fällen, die ich begleitet habe, sowohl privat oder so, ich sage, ich bin in einem Alter, wo jetzt so langsam die Trainings rundherum kommen, ja. Als auch beruflich, irgendwann sind die Leute einfach nur noch erleichtert, mhm. dass es jetzt ein anderes Leben ist. Also es ist mega herzig, ich staune immer wieder. Ich habe Scheidungsverfahren, jetzt gerade eins abgeschlossen gehabt, kürzlich, wo 4 Jahre gegangen ist, auch das Gericht manchmal langsam arbeitet. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist nicht so rausgekommen, wie ich will. Oder es kommt nicht so raus, wie ich wollte oder mir für die Klientin gewünscht hat. Und am Schluss, nach der Gerichtsverhandlung, sind wir rausgelaufen und dann fällt sie mir um den Hals. Sie sagt, Frau Bernard, ich bin so froh, haben sie mir geholfen. Und dann ist das Gefühl so, okay. Also es ist eigentlich mega schön, sie ist so froh, ist es durch gewesen und hat sie den Schritt gewagt, obwohl widrige Umstände und schwierig und wirklich streng waren die 3-4 Jahre. Auch das Verfahren, oder? Das war so strittig gewesen. Man hat erbittert um Geld gestritten.
Ja.
Und gleich ist sie am Schluss rausgelaufen, die Scheidung war unterschrieben gewesen. Man hat sich dann um 5:45 noch geeinigt. Und sie hat einfach gesagt, ich bin so froh, habe ich das gemacht und bin ich jetzt da, wo ich bin.
Ja.
Auch wenn ich vielleicht ein bisschen weniger reich bin als vorher und ein bisschen weniger Geld im Monat zur Verfügung habe, aber ich bin los, hat sie gesagt.
Ja, ja eben, das kann es ja manchmal dann auch sein. Und das ist, eben, wir haben mega viele jetzt Sachen gesagt, ja, das ist schwierig und auf das muss man achten. Und, aber trotz allem ist es, ich glaube, die diesen Podcast hören und denken, aber vielleicht wäre es eben gleich der Weg, dann würde sich das lohnen, um das mal in Angriff nehmen.
Ja, also ich habe wirklich sowohl in den privaten Fällen, wo ich zum Teil sehr nahe, aber ich bin Stiefmami, das sagt schon relativ viel über meine Erfahrung mit Trennungen in der Nähe. Und ich bin ein Scheidungskind gewesen.
Ja.
Also ich habe die 2 Scheidungen ganz nahe miterlebt. Ich habe auch Freundinnen inzwischen, die sich getrennt haben, obwohl die Umstände, also eben, ich habe eine gute Freundin, da sind die Umstände super gewesen, oder 3 Kinder, alles toll, Häuschen und so weiter. Und irgendwann hat sie mir einfach angerufen und gesagt, das ist nicht mein Leben.
Mhm.
Ich drehe durch. Mhm. Und dann musst du einfach sagen, dann gang! Und jetzt ist es 1,5 Jahre später und sie ist total happy, auch über die Wochenende, die sie zwischendurch für sich hat. Und ich habe eigentlich nur Leute erlebt, die nachher happy gewesen sind.
Mhm.
Oder die gesagt haben, hey, es ist so gut, haben wir das gemacht. Auch Ehegatten, die nachher, nach der Trennung, wieder haben können normal miteinander reden, wieder irgendwie Kollegen sein, wie es vielleicht mit 17 mal gewesen sind.
Ja.
Oder? Wo auch mit den Kindern, die Situation hat sich entspannt. Sie sind wieder Eltern und nicht mehr streitende Ehegatten. Sondern einfach jeder genießt seine Zeit mit den Kindern, man ist sich nicht mehr irgendwie alles neidig, man ist nicht mehr, ja, nein, ich habe wirklich, ich habe eigentlich, jetzt abgesehen davon, dass ich von dem lebe, muss man schon sagen, rein menschlich, es lohnt sich, das Leben in die Finger zu nehmen, oder? Es ist ein bisschen philosophisch, aber man hat nur eins, und so schwierig, wie so eine Trennung tönt, also logisch, ich bin Scheidungsanwalt. Ich meine, ich bin spezialisiert auf die schwierigen Fälle. Und darum klingt vielleicht auch der Podcast ein bisschen schwierig. Aber das Leben geht weiter. Und es geht auch nach einer Scheidung weiter. Und vielleicht eben, finanziell muss ich sagen, ist es manchmal eine Herausforderung. Und vielleicht auch mit den Kindern. Aber wenn man sich irgendwo ein bisschen treu bleibt und auch probiert, vernünftig zu denken, dann ist es nachher ganz sicher viel besser als in einer unglücklichen Beziehung.
Mm. Dass man zuallererst vielleicht mal denkt, wie können wir es machen, dass es für Kind möglichst rund ist. Weil wenn man es so überlegt, dann ist eigentlich wie klar, wenn sie die an erster Stelle kommen und man schaut, dass man es so macht, dass es für die stimmt, dann geht es eher schneller als länger.
Ja, und wenn man vielleicht am anderen auch ein bisschen etwas gönnt, hat man viele weniger lange Scheidung und man ist dann vielleicht wirklich nur Freunde am Schluss und nicht zum Find mutiert.
Mhm.
Ich sage, aber sich gegenseitig etwas gönnen hilft. Weil es geht einfach nicht. Es kann nicht einer von beiden alles haben.
Mhm.
Es funktioniert nicht. Aber sich etwas gönnen ist sicher gut. das Kind im Blick behalten und probieren, im Interesse des Kindes zu handeln. Und dann halt auch Trennung in Angriff nehmen, wenn die Beziehung durch ist, wenn die Gefühle weg sind. Und nicht das Gefühl haben, wir müssen warten, bis die Kinder 16 sind und man den Partner nicht mehr schmücken und nicht mehr anschauen kann, oder? Mhm. Weil man ihn noch 10 Jahre getrennt hat, quasi. Ja, ja, nein! Ja. Früher hat man so gesagt, ja, wir warten jetzt, bis die Kinder draußen sind. Und das ist auch für die Kinder nicht lustig. Ja. Weil meistens, also ich sage, es gelingt nur den wenigsten Paar, wenn Gefühle weg sind, nicht zu streiten.
Ja. Oder und sich wertschätzend nicht miteinander umzugehen.
Oder? Genau, oder sich nicht anzuschweigen.
Ja.
Ich sage, die Schweigerei, es ist für die Kinder, also ich habe das erlebt, oder? Ich finde das etwas ganz Schwieriges. Ja. Es wird einfach so, es redet niemand.
Ja. Ja, und sie spüren, also vielleicht spüren sie, dass etwas nicht gut ist, oder sie spüren, oder sie lernen, also eine komische Art von Beziehung kennen. Weil dann später haben sie dann auch das Gefühl, okay, man muss das so weitermachen, weil bei mir die Heimat ja auch so war. Und das ist, die Schemen wollen wir auch nicht prägen.
Nein, definitiv nicht. Ich sage gerade so, Konfliktkultur kann man Kinder natürlich lernen durch das.
Ja. Und auch lernen, dass man kann, selber entscheiden und handeln, wenn man nicht glücklich ist.
Ja, also, genau.
Was zwar für Kinder sicher schwierig ist im ersten Moment, aber tragisch, ob sie, wenn sie sehen, Mami und Papi oder Mami und Mami oder Papi und Papi sind jetzt wieder zufriedener als vorher. Ich kann das ja auch schon etwas vermitteln.
Ich glaube, das erlebst du sehr schnell bei den Kindern, dass sich die entspannen.
Mhm.
Also ich habe das eben gesehen bei meinen zwei Stiefsöhnen. So, gewisse, einfach, es gibt so kleine Sachen, oder? Einer von beiden irgendwie in dieser letzten Phase von den Eltern hat auf den Fingernägel gehauen. Wie verrückt. Mhm. Das ist nachher einfach verschwunden.
Ja. Ja.
Oder sie können manchmal auch nicht mehr richtig schlafen, Kind, weil sie die unterschwelligen Geschichten einfach aufnehmen.
Ja.
Aber das, ja, das sind so feine Sachen, wo ich einfach bei meinem Sohn, ich meine, es sind nur schon kleine Alltagssachen, wo die, wenn ich am Morgen schlecht aufgelegt aufstehe, kommt es wie ein Spiegel retour.
Ja, das ist so. Kennen wir doch, ja.
Eins zu eins. Und das ist auch in einer Trennung so.
Yeah.
Oder das Kind in der Phase, wo sich die Eltern wirklich nicht mehr so wohlgesinnt sind, ganz komisch benehmen, in der Schule auffallen, bettnässig. Und ja, das entspannt sich nachher. Todsicher. Mhm. Jedenfalls in den Fällen, wo sich die Eltern anständig verhalten. Oder es nützt nichts auszuziehen und nachher das Kind damit zu bombardieren, dass der andere Elternteil der letzte Mensch ist, der auf dieser Welt rumläuft. Es nützt nichts, dann entspannt sich das Kind nicht.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das, also so Sachen auf keinen Fall austragen. Ich weiss, wir alle sagen das jetzt und gleich, es passiert immer wieder, oder? Das ist...
Es ist menschlich.
Ja.
Oder es braucht wirklich ein Effort, von diesen älteren Teilen aufs Maul zu hocken. Einfach aufs Maul sitzen. Man kann das bei der besten Freundin und beim besten Kollegen stundenlang erörtern, was der andere älteren Teil für einen lausigen Mensch ist und schlechten Vater und Mutter und überhaupt, oder? In Gegenwart von dem Kind. Auch wenn sie am Spielen sind, am Telefon.
Ja.
Ruhe.
Ja.
Einfach Ruhe.
Ja.
Ich weiss, wie schwierig das ist. Es ist schon als Stiefeltern
schwierig. Ich würde sagen, es ist immer schwierig, irgendwie nicht ab und zu ein blödes Wort fallen lassen. Oder? Aber,
ja, wir sind halt auch so, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen in der Schweiz sowieso, wir sind so ein bisschen das Lästervolk, oder? Wir tun gerne so ein bisschen über den Garten schauen und schauen, was der andere macht und noch ein bisschen kommentieren. Und wir sehen nur Kommentarfunktionen von den Zeitungen, oder? Das ist,
Also ich sehe es nicht, weil ich das nicht anschaue.
Nein, wir tun gerne unseren Senf zu allem geben.
Ja.
Der Senf über einen Ex-Partner, wenn er nicht positiv ist, den kann man einfach behalten.
Ja, wie viel für das Kind ist es heiß geliebt, die älteren Teile? Oder? Das ist
egal, ob er jetzt vielleicht nicht so viel rum war oder ob er vielleicht nicht so viel sich an der Kindererziehung beteiligt hat und nicht kann kochen und auch nicht kann Windeln wechseln kann. Aber es bleibt der Vater.
Ja.
Ja. Irgend über etwas anderes reden.
Ja.
Das Kind erzählen, das ist halt wichtig.
Ja.
Lasst das Kind auch erzählen. Nehmt Teil an dem Leben, das sie auf dieser Seite haben.
Mhm.
lassen sie erzählen ohne Werte. Also das ist auch so etwas. Ich muss es nicht bewerten. Mhm. Also wenn es kommt und sagt, hey, so cool war, ich habe heute am Nachmittag 4 Stunden dürfen gamen. Dann kann der Satz sein, ah, okay. Oder der Satz kann sein, ah, oh, nein, das geht doch nicht.
Ja. Ja.
Was hat das Kind davon, wenn ich finde, das geht nicht?
Ja, vor allem kommt es dann einfach nicht mehr erzählen. Also es hat,
ja. Ja. Und dann hat man dann plötzlich das Gefühl, oh, mein Kind darf mir nichts erzählen. Ja. Das habe ich dann, oder? Jetzt kommen sie dann zu mir,
ja.
Und sagen, ja, mein Kind darf mir im Fall nichts erzählen von dieser Seite.
Ja. Und das ist dann auch eher ungesund. Ja,
ja, weil es ist ein Teil vom Leben von meinem Kind.
Ja.
Und ich will doch, dass das mit mir teilen darf.
Ja.
Es ist wichtig. Ich wollte ja auch wissen, was sie in der Schule macht.
Ja. Ja, ich glaube, dort ist es wirklich, braucht es einfach viel Selbstkontrolle oder sich immer mal wieder an der Nase nehmen. Kannst ja nachher schon in ein anderes Zimmer gehen und sagen, 4 Stunden Gamen spinnt dem eigentlich. Aber, ja.
Ich kann der besten Freundin ein böses WhatsApp schicken.
Ja, genau. Ja.
Aber sonst, ja, eben, hol ich euch den Rat von den Fachleuten.
Ja.
Das vereinfacht es und es verhindert unter Umständen auch einen Grundsatzstreit.
Ja, oder dass man sich schon verzettelt in Streitigkeiten, ohne eben so die wichtigen, das Grundwissen haben. Dann streitet man über Sachen, wo du vielleicht würdest sagen, ja Moment, aber das ist ganz klar geregelt, dann müsst ihr ja nicht diskutieren. Oder eine Fachperson kann ja nur schon sagen, aha, euch passt das mit denen alle 2 Wochen, das Wochenende nicht. Ja klar, finden wir eine andere Lösung. Eben, du hast so viele Fälle erlebt, dass du vielleicht ganz genau kannst sagen, das und das wäre wichtig und achtet doch auf das.
Genau, und ich kann auch konkrete Vorschläge bringen.
Ja.
Ich kann sagen, ich habe auch Bücher da zum Beispiel, wo verschiedene Modelle drin sind. Mhm. Oder? Ich habe auch Bücher da sogar für Kind, oder? So kindgerechte Literatur für Schulkinder, wo irgendwie, ja, mit dem Thema auch umgegangen wird, wo will ich leben. Und Gerichte haben zum Beispiel auch eine Broschüre für Kinder zu diesen Wohnsituationen, oder? Und gerade bei älteren Kindern, so ab 8, 9, lassen sie da mitreden.
Ja.
Überlegen, die Eltern müssen sich grundsätzlich einig sein, was können wir und was können wir nicht. Aber dann, gerade wenn man sagt, okay, ich zügle ins Nachbardorf und ich bleibe in der Nähe, wir können irgendwie so ein bisschen schauen, dass sie an beiden Orten daheim sind, dann kann man auch mit den Kindern reden, was könnt ihr euch vorstellen. Mhm. Und die Modelle, die sind auch wandelbar. Also bei uns war es am Anfang so, dass das Kind so 3 Tage dort, 4 Tage da, 3 Tage dort, 4. Also, dass man immer so ein bisschen nicht so lange Zeitperioden hatten beim anderen Elternteil, weil es noch relativ klein waren. Und dann irgendwann, so vom Wechsel, 6. Klasse, Oberstufe, so plus minus, haben sie dann irgendwann gefunden, hey, also eigentlich wäre es jetzt noch cool, alle Wochen wechseln, weil einfach es ist ein bisschen anstrengend.
Um sich zu merken, wann bin ich jetzt gerade wo und ja.
Genau, und dann haben wir, ich weiss noch, der Wechsel auf das Wochenmodell war irgendwie, einer von den Buben hat sich das gut vorstellen können und der andere ist immer eher vorsichtig und ich fand, ja, aber etwas verändern, ich weiß nicht, ob ich das will. Und dann haben wir gefunden, gut, komm, ich mache jetzt von der Sommerferien bis zur Herbstferien als Versuch, 6-7 Wochen lang. Und wenn es passt, ist gut, dann wechseln wir wieder.
Mhm.
Und dann hat das, ja, das hat nachher tipptopp funktioniert.
Mhm. Ja, manchmal vielleicht auch das Wissen, man darf immer wieder etwas anpassen.
Genau. Und das ist so das Miteinbeziehen der Kinder, finde ich mega wichtig.
Mhm.
Aber auch, ich bin wirklich so. ich bin so ein Kindsrechtverfechter. Ich probiere immer zu schauen, dass die nicht zu kurz kommen, weil sie können nichts dafür.
Ja.
Sie sind wirklich die einfach, ja, sie werden dann mitgetrennt.
Ja. Dass man schaut, dass es für sie wirklich möglichst folgenlos bleibt oder für sie irgendwie eine gute Lösung gibt.
Genau, folgenlos ist es nicht. Das ist es nie.
Ja.
Ja. Aber erträglich. Oder rein schon der Schritt von, ich komme an meinem Gegenüber, sei es 50 Franken, sei es 100 Franken, beim Unterhalt entgegen, kann dazu führen, dass man nachher rauslaufen kann, irgendwie aneinander, früher noch die Hand schütteln, heute freundlich zunicken. und finden, hey, ja, wir haben eine Lösung gefunden.
Mhm.
Und das wirkt sich nachher aus auf die Familiensituation.
Mhm.
Wenn man raus ist und man hat 50 Franken im Monat gewonnen. Das sind 600 Franken im Jahr. Das ist jetzt nicht der Haufen, oder? Ja. Und diese Seite findet die Elend Zwetschge, um keine wüsteren Wörter zu brauchen, hat mich um 50 Franken betrogen.
Ja.
Die hat sie nicht selber haben. Und das ganze Familiensystem eskaliert.
Ja. Ja, und das schwelt dann immer so mit, alles so Zeug, oder? Was muss sagen,
ja.
Sachen muss man vielleicht können loslassen, damit es nicht nachher Beziehung belastet. Weil Beziehung wird man weiterhin haben, wenn man Kinder hat.
Ja, ja. Oder wie so Fragen, spielt es eine Rolle, ob es am Freitag am Abend gerade nach der Schule zum Vater dürfen, wo sich das vielleicht einrichten kann, oder das grosse Holz von dieser Seite.
Mhm.
Und nimmt sie anfangs mit und tut sie dann beim Papi abläufern, oder dass sie wirklich erst Punkt 7 zum Vater dürfen.
Mhm.
Spielt eine Rolle.
Ja, und das wäre vielleicht, also ist sicher von Anwaltsseiten auch wichtig, dass, wie so, immer wieder gefragt, also weißt du, mit was kannst du auch leben? Nicht nur, was willst du, sondern mit was kannst du dich auch arrangieren?
Also es ist so auch die Wunschsituation brauche ich zwischendrin, oder? Was wäre die Wunschvorstellung und wo ist die Grenze?
Ja.
Was ist das Worst-Case-Szenario?
Mhm. Und wie ganz nach Wunsch wird es nicht laufen?
Nein. Ich meine, ganz nach Wunsch, da hast du zwischen ja, von Vätern, die finden, ich bin einfach froh, wenn ich nicht mehr muss mit diesen Kindern schauen muss.
Ja.
Oder völlig überfordert. Oder auch Mütter, die finden, ich mag nicht mehr.
Ja.
So, oh, ich will die Kinder einfach immer bei mir haben und er hat möglichst keinen Einfluss mehr auf meine Kinder.
Ja.
Das ist alles. Und der Weg, den das Gericht wird, durchsetzen, wenn es nicht geht, ist alle zwei Wochen, zwei Tage.
Ja.
Das ist das, was das Gericht einfach wird anordnen. Und wenn sich die Leute nicht daran halten, gibt es einen Besuchsrechtsbeistand oder, von der KESB. Also es hat dann jemand, der sich einmischt und sagt, hey, Mami oder Papi, du musst jetzt die Kinder am Freitag bringen oder holen.
Ja.
Und wenn man sich dann noch nicht, eben, dann kommen mit ganz vielen Sachen noch, wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann wird es kompliziert. Oder?
Mhm.
Also es gibt sogar Strafbestimmungen, wenn man den Unterhalt zum Beispiel nicht zahlt.
Ja.
Es hat schon jemanden gegeben, die sind dann ins Gefängnis.
Ja.
Lieber als Unterhalt zahlen.
Ja.
Oder Frauen, die mit der KESB sich einen erbitterten Kampf liefern, damit das Kind nicht dem Vater übergeben.
Ja.
Aber am Schluss, du gewinnst nichts mit diesen Aktionen.
Ja. Und das Kind verliert nachher eben auch nicht besser.
Nein.
Das
Kind verliert. Und das ist auch vielleicht noch so für den Schluss. Es wird das Gericht nicht interessieren, wer an dem Kind was kocht, wer dem Kind wie viel Screentime erlaubt oder wer dem Kind welche Händchen anlegt.
Ja.
Es interessiert das Gericht nicht.
Ja.
Wenn sich Parteien nicht einigen können, gibt es ein gerichtsübliches Besuchsrecht. Alle zwei Wochen, zwei Tage.
Ja.
Und mit dem müssen die Kinder noch erleben.
Ja.
Und das ist so meine Quintessenz auch aus diesen hochstrittigen Scheidungsverfahren. Es wird nicht ändern. Oder es da kann man nur so viel schreiben und dem Anwalt sagen, sie müssen das und das und das auch noch aufführen. Es wird nicht ändern daran.
Mhm.
Man muss sich vorher wirklich probieren, irgendwie zu finden.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios.
Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!